Und jetzt das Aktuellste aus der Welt der Technologie.
Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 268, heute mit Felix.
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 Markus.
Hello again.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo, willkommen im Jahr 2021. Das klingt irgendwie wie die Zukunft.
Wir haben es geschafft.
Wir sind in der Zukunft.
Juhu. Wir sind in der Zukunft, ein Jahr weiter.
Die Zukunft ist jetzt gerückt. Das Jahr des Linux-Desktops, ne?
Yes, endlich. Darauf haben wir 10 Jahre gewartet.
10 Jahre.
Mindestens.
Ja, ich denke, ziemlich genau 10 Jahre. Genau 10 in dieser Jahre. Sendung auf jeden Fall. In dieser Sendung haben wir genau 10 Jahre drauf gewartet.
Genau, und wer diesen Hint jetzt nicht versteht, wir sind tatsächlich jetzt 10 Jahre alt. Also dieser Podcast hier ist 10 Jahre alt. Wir haben am 9.01.2011 nämlich Binärgewitter 1 rausgebracht. Ging um NoSQL, wer sich erinnert, das war damals der geile heiße Scheiß, der neue geile heiße Scheiß.
Jetzt ja, und ist heute ist immer das, wo alle Leute drüber hassen. So, ach du Scheiße, schon wieder NoSQL.
Genau, lass es doch lieber Postgres nehmen, weil...
Ja, lieber doch eine Postgres-Datenbank, genau.
Ja, weil, ja, MySQL will ja auch schon wieder keiner mehr machen. Irgendwie machen jetzt...
MariaDB.
Ja, Maria nee, selbst MariaDB. Also irgendwie die ganzen Web-Applikationen, die ich in letzter Zeit aufgesetzt habe, wollen alle Postgres.
Ja, weil ich glaube, der Zank mit MariaDB und MySQL, der hat ganz schön viel für Unruhe gesorgt und jetzt sehen einfach alle, okay, mit Postgres bekomme ich ein richtig vollwertiges SQL-System. Also nehmen wir doch direkt das. Und Postgres ist auch nicht mehr so verschrien, dass es so übermäßig ressourcenhungrig und kompliziert einzurichten wäre. Da hat Postgres einiges aufgeholt. Und deswegen denken sich die Leute, warum mit den Limitierungen und dem Chaos zwischen MariaDB und MySQL arbeiten und nehmen direkt ein vernünftiges SQL-System her.
Möglich, möglich. Egal, 10 Jahre ist her. Da war NoSQL der geile heiße Scheiß. Könnt ihr nochmal nachhören? Ich glaube, wir haben mit... Genau, mit Marc war dabei, Sven war dabei und Dirk Deimicke, genau, über NoSQL geredet, wie das alles so funktioniert. Da haben wir, glaube ich, Teil 1 gemacht und da gab es danach nicht noch einen Teil 2 oder so.
Ach, ganz bestimmt.
Genau, also alles Indexierung, SQL, NoSQL. Alles Mögliche durchgenudelt. Damals waren noch Sendungen, wo wir vorbereitet waren.
Tja, was? Das hat aber relativ schnell aufgehört. Davon waren wir eigentlich auch nie vorbereitet, oder? Wo wir noch anders hießen.
Ja, nee, wir hatten diese Special-Sendung. Ja, da hatten wir, glaube ich, die letzten 5 Jahre keine mehr, aber...
Doch, jetzt hier mit der Ostküste, die haben sich doch voll die Mühe gemacht.
Nee, die letzte Special-Sendung, die wir mal hatten, war Nixos, ne? Auch schon wieder 3, 4, 5 Jahre her.
Ja, Felix meinte aber, dass jede Ostküstensendung quasi eine Special-Sendung ist.
Weil sie sich Mühe geben.
Weil sie sich vorbereiten im Gegensatz zu uns, okay.
Wie dem wir bereiten uns halt immer nur nach, das ist dann aber zu spät.
Apropos, ich hoffe, du hast irgendwelche Chapter-Dings schon gedrückt.
Ah ja, habe ich. Nein, natürlich habe ich es gemacht. Ich bin total gut vorbereitet hier. Ja, natürlich. Wir sind aber noch nicht beim nächsten, deswegen ist es in Ordnung, oder?
Ja, okay, vielleicht. Was ihr vielleicht auch gehört habt, ist ein neues Intro.
Haben wir das?
Ja.
Was, wenn ich immer alles habe,
ey. Ja. Hat euch vielleicht schon gleich auf diese 10 Jahre, wir mussten ja mal was verändern nach 10 Jahren, also hat uns der Hörer, der René, der auch das erste Intro gemacht, ein zweites Intro gebastelt, schon vor einer längeren Zeit, aber jetzt
etwas länger, gab aber es war Corona Grund. Dazwischen, deswegen geht da immer nichts.
War immer irgendwas. Also vielen Dank nochmal dafür. Ich hoffe, ihr findet es toll. Wenn nicht, egal ob ihr es toll findet oder nicht, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben.
Ihr könnt es überspringen mit diesen Chapter Marks, oder?
Bestimmt.
Wenn sie richtig gesetzt sind, schon, ja.
Ja, natürlich. Ich würde hier nicht irgendwas falsch machen. Das ist alles eure Schuld dann.
Ja, alles eure Schuld. Gut. Ja, und der Felix hat auch irgendwie irgendwelche Statistiken gebastelt, so aus den letzten paar Jahren zumindest.
Ja.
Du hattest Langeweile, oder wie?
Nee, es war so. Ich habe mir, wenn wir hier in Daten reinschauen, 2018 habe ich mir irgendwie in, wie heißt das, Google Sheets, dieses Excel von Google, habe ich mir mal so eine Liste gemacht und gedacht, es wäre ja voll gut, da kann man ja so Dinge auswerten, ne? Und dann 2019 habe ich irgendwie nichts gemacht und dieses Jahr habe ich mich gefragt, wie viele Sendungen haben wir überhaupt geschafft, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir haben irgendwie weniger Sendungen als auch schon gemacht.
Und ja, wir haben wenig, letztes Jahr war wirklich ein bisschen, wir waren depressiv wegen Corona wahrscheinlich.
Ja, war schwierig. Gewisse Leute haben Kinder bekommen, habe ich gehört.
Wir haben uns selten gesehen.
Genau, war alles
Ja, FrostCon ist ausgefallen.
Die Kongress ist ausgefallen.
Kongress ist ausgefallen, noch viel größeres
Camp gab es auch keins.
Ja.
Sad.
Genau, und kann man ja als CSV, also ich bin ja jetzt auch irgendwie älter geworden und das habe ich gedacht, dieses Excel, Google Excel, das reicht nicht mehr.
Das reicht uns nicht.
Ich hatte ja jetzt Data Science und keine Ahnung was gelernt. Ich kann jetzt diese Jupyter Notebooks machen. Das heißt, ich habe die Daten hier für 2019 mal noch nachgetragen. Und für 2020 und so ein kleines Jupyter Notebook gebaut, wo man jetzt nachschauen kann, dass wir letztes Jahr im Durchschnitt alle 2,47 Wochen eine Sendung gemacht haben, zum Beispiel. Und da sieht man auch so tolle Dinge wie, das ist übrigens ein Total von 21 Binärgewitter Talk-Sendungen und 2 West Coast-Sendungen. Was gerade West Coast im Vergleich zu letztes Jahr eine 100%ige Steigerung ist, weil letztes Jahr haben sie gar keine geschafft.
Unendlich ist es dann.
Das ist sozusagen unendlich, genau.
Das ist unendliche Steigerung.
Unendlich besser. Und wir sehen hier, was ich verrückt finde, Ingo hat es tatsächlich geschafft, bei jeder Sendung dabei zu sein. Von dem her,
Respekt. Ich denke hier,
Ingo, ja. Der MVP. Ja,
krieg ich die MVP Medaille.
Bonuspunkt kriegst du.
Genau. Und alle anderen sind dann irgendwie weniger. Und ich habe es jetzt nur mal für 2020, weil, nein, ich hatte leider nicht so viel Zeit. Also schon, aber keine Lust.
Na gut, warum benutzt du Punkt Format und nicht F-Strings, Mann? Es fällt mir direkt auf, ja. Ich dieses Jupyter Notebook angucke.
Ist ein Git. Sehr gut, dass du da darauf ansprichst. Das ist auf GitHub, auf dem Binärgewitter-Account, /stats. Da kannst du einfach einen Pull-Request machen mit deinen F-Strings.
Das mache ich jetzt. Das ist mir zu blöd hier. Wenn ich das sehe, kriege ich immer direkt schlechte Laune. Ja?
Darfst du sehr gerne tun.
Ich editiere das einfach direkt in diesem Computer hier, in diesem Editor drin. Guck mal, wie gut das funktioniert.
Weiß ich nicht, ob du die Jupyter Notebooks direkt in... Geht das?
Doch, geht, aber es geht nicht gut. Du kriegst eine JSON-File, das ist nicht so nice zu editieren. Das ist halt
kreblich, aber vielleicht geht's.
Doch, das wird super. Das wird richtig, richtig nice.
Wenn du es aber kaputt machst, ne?
Dann musst du es zuerst fixen. Musst halt vorher deine Testcases durchlaufen lassen oder so, was weiß ich.
Apropos, da könnten wir jetzt gleich zum Toten der Woche springen.
Ja, ich wollte aber noch anfügen, wenn ihr da irgendwie selber Dinge anfügen wollt und so, fühlt euch frei da. Pull-Requests zu machen oder selber Auswertungen raufzuwerfen und ihr könnt das auch einfach irgendwie da rein committen. Ich glaube, das ist okay. Könnt einfach Pull-Requests schicken. Was auch interessant
ist, was halt auch ganz cool wäre
Runtime, ne?
Ja.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Da müsste man halt mal irgendwie ein kleines Script schreiben, was das da in die CSV Files rein editiert. So, wenn da jemand Lust und Zeit hat.
Wir haben tatsächlich für fast alle Sendungen auch nochmal JSON-Files auf unseren Downloads rumliegen, wo auch drin steht, wer wie viel spricht.
Ja.
Du kannst daraus rausrechnen, wer wie viel in einer Sendung gesagt hat.
Zum Beispiel.
Wenn man das dann will. Lass es immer rausrechnen. Also wenn wir tatsächlich, wenn es nicht eine Sendung ist, die nur aus einem File besteht, sondern wenn ich wirklich alle Spuren habe, dann rechnet Auphonic raus. Von welcher Sekunde bis welcher Sekunde wer was gesagt hat.
Das ist gut zu
sagen. Crazy.
Verrückt.
Ja, Also Daten, falls man mal Daten braucht und irgendwelche, also falls ihr mal Datenauswertung machen müsst fürs Studium, ja, so wie der Felix oder so, dann könnt ihr das gerne über unsere Massen an Daten gerne machen und irgendwelche coolen Statistiken rausfinden.
Ich mach da mal eine Masterarbeit oder so.
Oder auch nicht. Also nur so. Wer ein interessantes Projekt sucht, ja. Wir haben da noch Daten rumliegen, mit denen wir nicht wissen, was wir tun.
Perfekt.
Könnt gerne große Datenanalysen fahren. Genau. So, ich würde jetzt ganz kurz den Toten der Woche vorziehen, weil wir ja gerade schon.
Warte.
Um CI-Tests geredet haben, das gerade schon aufkam. Wir haben auch schon mal kurz gesagt, dass Travis demnächst irgendwie zumindest für Open-Source-Projekte nicht mehr ganz so interessant ist.
Ja, wir haben über dieses neue Lizenzmodell geredet oder über dieses neue Revenue-Modell, was sie fahren. Ja.
Und jetzt ist es soweit. Oder?
Das ist doch doof.
Jetzt wird der Hinweis eingeblendet, dass in several weeks TravisCI.org shutting down machen wird. Was bedeutet, dass sie alles, was sie an Accounts haben, nach TravisCI.com migrieren und ab dem Zeitpunkt dann voraussichtlich ihr angekündigtes Pricing-Modell umsetzen und dann die Leute wahrscheinlich in Massen dazu bewegen werden, zu GitHub Actions zu migrieren.
Ja, die Frage ist halt echt, wenn du was anfassen musst, warum du dann nicht irgendwie zu GitHub Actions migrierst.
Das hatten wir letztes Mal auch schon.
Auf jeden Fall. Macht irgendwie Sinn.
Muss man halt mal machen, ne? Das ist so.
Müssen wir auch genau, mal machen.
Irgendjemand sollte das mal tun, ja. Das wäre eine gute Sache.
Ja. Sollte da mal einen Pull-Request stellen.
Ja, ich habe hier schon diese F-Strings. Das ist quasi mein Projekt für dieses Jahr.
Ja, übernimm
dich
nicht, ne?
Nee. Echt schwierig. Muss man so aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht, weil man kann es ja nicht probieren.
Doch.
Könntest du einen Jupyter Hub aufsetzen?
Und stimmt, ich könnte hier iPython Notebook hochfahren, das stimmt. Aber ich kann es auch lassen und einfach hier raten, wie es aussehen könnte.
Okay, gut.
Ja, dann muss ich
so speichern.
Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, ich rejecte deinen Pull Request einfach. Oder reverte deinen Commit, wenn du direkt auf Master commitst.
Come back directly to main branch. Stimmt, das kann ich einfach. Ich mache einen Pull Request auf, ja. Wrapped.
Einfach weg von.
Use modern. String Formatting. Not nice. Dot Format.
Like, gut. Müssen wir noch zum Caveman. Toten der Woche irgendwas sagen? Oder? Nö, ne?
Ich glaube, das meiste ist gesagt worden, als wir über dieses Pricing-Modell geredet haben.
Ja, finden wir scheiße, aber haben wir auch so angekündigt, oder?
Ja, gut.
Ja.
Okay.
Würde ich das zusammenfassen?
Dann kommen wir vom Toten der Woche zum Blast from the Past.
Zum Ich muss was drücken.
Arsch!
War so
bing,
klar, ne?
Bing. Gott sei Dank. Das muss doch noch ein paar Jahre so gehen, bis ich das quasi verinnerlicht habe, dass das meine Aufgabe ist. Oder ihr installiert es euch, dann wird es auch
gehen. Wir brauchen da eine Web-App mit Shared State für, dass jeder von uns drücken kann, sozusagen.
Genau. Ich könnte es im IRC machen. Das habe ich quasi für ein anderes Projekt auch schon gemacht, so ein Irkbot einfach, wo dem du sagen kannst, jetzt. Blast from the past.
Das ist wie dieser Irkbot, den wir mal hatten, der irgendwie Titelvorschläge sammelt, oder?
Ja. Stimmt, wir auch mal. Der war auch witzig.
Ja,
der war auch gut. Wollen wir den wieder aktivieren?
Ja, können wir mal machen.
Könnten wir mal machen. Irgendjemand soll das mal machen.
Ja.
Das Jahr des Hubelns, es beginnt.
Ich hätte einen Vorschlag für einen Untoten der Woche, den wir nicht in der Liste haben.
Oh, ja. Okay, erzähl.
Nee, ist ja, gut. WhatsApp. Mit der Ankündigung, dass WhatsApp wirklich total Daten shared mit Facebook.
Aber ist es dann nicht ein
Toter? Nee, das ist ein Toter. Das ist auf jeden Fall ein Toter. Für mich auf jeden Fall ein Toter.
Ja, okay. Für viele Leute, so berechtigterweise. Ja. Also die News, die heute kam, ist, dass WhatsApp nicht will Daten teilen, sondern WhatsApp teilt Daten.
Schon länger.
Ja, wobei die News heute war, dass sie es jetzt wirklich machen, weil gestern kam doch das Update raus, was jetzt jeder WhatsApp-User die neuen Terms of Service absegnen muss, wo dem zugestimmt wird, dass man die Daten mit Facebook teilt.
Genau, jetzt hast du bis 8.2., glaube ich, hast du Zeit, ne? Das zu machen. Ja,
aber rejecten konnte man drücken.
Ja, noch bis 8.2. Kannst du das jedes Mal rejecten und dann ist vorbei. Dann funktioniert die App nicht mehr.
Ja, gut.
Ja.
Das ist ja auch eine Opportunity, würde ich jetzt sagen. Weil ich habe jetzt den ganzen Leuten schon gesagt, dass ich das leider nicht mehr weiter benutzen kann, aus ethischen Gründen.
Ich habe kein Problem, weil ich habe es nie benutzt, deswegen muss ich auch nichts deinstallieren oder sonstige Sachen tun. Signal ist ja jetzt gleich durchgestartet, sozusagen, als eine der Apps. Mhm. Warum reden wir eigentlich schon wieder über Messenger?
Keine Ahnung,
weil wir schon lange nicht mehr über so wichtige Themen genau. geredet haben.
Ja, lasst genau. uns mal wieder über Messenger reden. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
Mhm.
Ja, gut.
Was okay. ist denn der Go-To-Messenger gerade?
Threema ja, natürlich.
Ich hab
Threema oder Signal, oder? Die beiden gibt's.
Ja, nachdem Elon ja gesagt hat, use Signal, sind bei denen irgendwie alle Leuchten durchgebrannt, glaube ich. Also bei Signal.
Und Edward Snowden hat dann doch nochmal klargestellt, ach ja, übrigens, er meint Signal-App für alle Leute, die nicht die Sprache von Elon sprechen. Ja, der gut. Tweet von Elon war ja einfach nur use Signal und ja.
Rauchsignale. Das, ja. ja,
genau. Use the smoke signals.
Ist fast das Gleiche.
Ja. Kann man nicht genau wissen, ja. Ja, hat aber dazu geführt, dass Signal teilweise diese SMS nicht rausschicken konnte, die irgendwie gebraucht werden, damit man sich anmelden kann. Mhm. Also auch bei Signal bindet man sich halt an die Telefonnummer sozusagen. Und ja, das ging wohl einige Stunden oder so nicht. Also sie sind quasi überrannt worden.
Tja, aber Threema ist schon cooler, ne?
Nee,
ich nicht, denke sorry. Schon.
Doch, okay, die sind cool, die sind hier in der Schweiz und so.
Das ist schön, aber solange die nicht die Multi-Device-Unterstützung haben, sind sie leider nicht cooler. Tut mir leid,
ich arbeite noch dran. Ja, die Erklärung war so cool geschrieben.
Das ist schön. Es geht ums Jetzt und Heute. Ich meine, sie haben ja noch bis 8. Februar Zeit, ja. Vielleicht kriegen sie es bis dahin ja hin. Aber es geht ums Jetzt und Heute. Und Jetzt und Heute mag ich Signal wesentlich lieber als Threema. Tut mir leid, ist halt so.
Ich habe Signal nicht mehr auf dem Handy. Ich habe keine Kontakte in Signal. So, jetzt mache ich mal das Totschlagargument, was die Leute, die immer bei WhatsApp bleiben wollen, immer bringen.
Ich habe kein Threema auf dem Handy. Ich
kannst du die 2 Euro nicht leisten wahrscheinlich.
Ich hab's
Poor boy.
Soll ich's dir schenken? Ich hab's auf Android und auf iOS gekauft. Das ist nicht das Problem, aber ich benutze es halt nicht, weil keine Multi-Device-Unterstützung.
Tja.
Ja. So ist halt. Deswegen tatsächlich immer noch Signal, weil da kann ich, egal ob das Handy an ist, aus ist, irgendwo in der Ecke liegt seit 5 Jahren, ich habe es auf meinen Desktops halt überall, Signal. Mhm.
Aber mit Signal geht es doch trotzdem über dieses, also nee. Er sagt dir ja immer, dass dein Handy aus ist.
Nee, das ist oder? Egal. Ob das Handy aus ist oder nicht, ist egal. Du musst es einmal mit deinem Handy pairen, die Clients, die du installierst, aber ob dein Handy danach an ist oder aus ist oder was auch immer, ist egal.
Nee.
Doch?
Der sagt doch immer, dass er jetzt gerade nicht mit dem Handy verbunden ist.
Das oder? Verwechselst du vielleicht mit einer anderen App. Nee, ist nicht so.
Warte mal.
Ich kann dir dieses schöne Jolla-Device hier ist gerade aus. Da ist mein Signal-Client drauf. Ja? Das ist aus. Da ist nichts. Da tut sich nichts. Und trotzdem könntest du mir jetzt Signal-Nachrichten schreiben, die kommen hier auf dem Desktop an, den ich anhab.
Könnte er, aber hätte halt Threema installiert.
Also, ja.
Da kann ich leider nicht schreiben, weil das Threema wäre hier auch drauf, aber ihr seht ja, das Ding ist aus, also kann ich keine Threema-Nachrichten empfangen.
Also sorry. Was wir eigentlich haben wollen, sind doch offene Schnittstellen, dass diese ganzen Messenger-Inseln endlich wieder aufgelöst werden.
Matrix, for the rescue.
Genau. Ich denke, die EU sollte da eine Verordnung erlassen.
Ja, gut. Ja.
Haben wir hier verlinkt den Messenger-Überblick von der Piratenpartei. Und da sehen genau. wir hier, Matrix ist fast alles grün. Außer
Sprachnachrichten. Und grün ist gut.
Und Sprachnachrichten wissen wir von der Partei. Das soll wieder strafbestraft ja. werden.
Ja, das macht eh nur wieder diese jüngere Generation, oder?
Ekelhaft, ey. Sprachnachrichten sind einfach echt
was,
die Hölle.
Was ich toll finde, sind diese Leute, die in Echtzeit irgendwie die Idee haben, so Sprachnachrichten könnte man dann so, ich spreche da rein, er spricht da rein und dann kann er so direkt antworten und so. und dann so, habt ihr gerade dieses, wie heißt das?
Telefon erfunden.
Telefon erfunden.
Ja.
Sozusagen neu erfunden. Wie diese Silicon Valley Startups, die so, dann machen wir so ein Uber und dann sind sie so größer und sammeln so mehrere Leute ein, so, Leute, ihr habt einen Bus erfunden. schon. Der fährt dann so auf fixen Routen und so. Das ist halt, ja.
Hm. Ja, weiß ich nicht. Manche Sachen muss man mehrfach erfinden.
Ja, Innovation oder so.
Alte Ware neu verpackt hat schon immer mehr Umsatz gebracht. Ja.
Tja, weiß ich nicht, bin ich nicht.
Ja, bei dem Uber wäre es dann halt so, dass es dann wieder nicht reguliert ist und dann genau, einfach irgendwelche Randoms für 2,50 Euro den Bus fahren müssen und so. Das ist vielleicht nicht so nice einfach.
Ist einfach immer ein bisschen kaputt. Ist so, ihr habt was erfunden, was es schon gibt, aber in schlecht. So, nice. Ja. Warum?
Tja. Nur, weil es geht.
Gut. Genau, weil es geht. Also, guckt War's euch das? Mal diese Messenger an, wenn ihr irgendwelche alten Messenger noch verwendet und FaceTube. Face, wie heißt es? WhatsApp. Also dieses Face-WhatsApp habt, dann solltet ihr jetzt immer abbrechen drücken und dann spätestens bis 8. Februar irgendwo wechseln. Und die Übersicht zeigt ja, wo man hingehen kann hier.
Korrekt.
Wir da verlinkt haben. Gut. Dann kommen wir jetzt endlich zum Blast from the Past. Jetzt kannst du es nochmal drücken.
Ja. Ach, shit. Warte. Ja, okay. Ja. Ja, das musste jemand anders danach dann post-processen. Ich kann immer nur die Rohdateien rausgeben.
Also,
hier irgendjemand sollte das mal machen. Blast, ich glaube, wir haben Blast from the Past die ganze Zeit einfach.
Ja, nochmal Blast from the Past.
Nochmal Blast from the Past. Tier, Zeitzonen. Wir haben ja letzte Sendung gefragt, was wären gute Zeitzonen? Der Vorschlag kam für Wuhan. Das ist aber GMT plus 8 und das ist dann schon kritisch, weil dann sind wir so spät dran, dass es schon wieder morgen sein könnte. Genau. Darum haben wir vorher in der Pre-Show uns da ernsthafte Gedanken gemacht, weil es ein wichtiges Thema.
Ja, und intensiv.
Das
Binärgewitter was kam raus?
Talk, der Binärgewitter Talk Elzenrad ist auf die Idee gekommen, wir könnten Nepal nehmen. Die sind GMT.
Nepals.
Ja, was sind sie?
5 3/4. Wir haben leider nicht 9 3/4 gefunden, aber es wäre ja auch, oder war das 7 3/4? Nee, wo ist der immer reingerannt? Ich bin raus.
Was?
Harry Potter war das nicht?
Ja, ja, 9 3/4.
9 3/4, okay.
Das war schon.
Haben wir aber leider nicht gefunden, gibt's leider nicht.
Ja, 9 3/4 wäre auch entschieden zu lang, wenn.
Ja, genau, da wären wir auch
aber
echt.
Es hätte voll einen Witz
raus
gehabt, weißt du?
So ein 5 3/4 finde ich sehr nice einfach. Das Coole ist ja, das ist noch nicht mal wirklich 5 3/4, sondern das ist nur so ungefähr angepasst an, wann die Sonne aufgeht. Und das ist doch was Ingo gut findet.
Ja.
Wann genau die Sonne aufgeht, ist quasi.
Eigentlich ist mir das mit der Zeit egal. Hauptsache, die Sonne geht auf und sie geht wieder unter.
Ja, das wird wahrscheinlich so oder so passieren, egal in welcher Zeitzone du dich befindest. Außer was? Du bist zu weit nördlich oder südlich. Dann hast du natürlich ein anderes Problem.
Ja. Je nachdem, auf welcher Halbkugel wann, zu welcher Zeit.
Hm.
Ja. Tja. Gut, also wir gehen jetzt nach Nepal. Ihr könnt uns ja noch eine schöne Stadt raussuchen, also ihr Hörer da draußen, wo wir dann in Nepal demnächst senden, von wo aus. Vielleicht finden wir auch noch eine Tor-Exit-Note da drüben oder so.
Vielleicht gibt es da auch noch ein Volgograd, das wäre dann einfach.
Also wir ziehen offiziell um, sozusagen von Volgograd nach Nepal. Weil,
genau. Aber dann muss jemand immer ausrechnen, wann wir anfangen, weil ich krieg das nicht mehr zusammen mit 3/4 Stunde.
Jetzt sei doch froh, hast du nicht vor der Sendung gesagt, wir hätten auch ins antike Indien oder so gehen können?
Nicht antik, Mann, das war bevor sie unabhängig wurden, das sind nicht so viele Jahre her. Genau, ja. Die haben dann plus 5 Stunden 51 oder sowas. Das ist dann halt so echt so, wow. Das ist echt unpraktisch.
Das, ja. Das wäre also auch gut. Also würde zeitlich gerade auch noch so drin liegen von plus minus.
Ja, bei 5 3/4 oder 5 51, ja? Ist ja.
Nee, Mann, das ist total wichtig.
Ja, auf die paar Minuten kommt es drauf an. Das, ja.
Ja, aber leider haben die sich irgendwann mal für eine andere Zeitzone entschieden. Und für so eine langweilige.
Schon
schade. Ja, so viele Witze, aber auch eine halb. Nicht. Also das ist auch eigentlich eine komische Sache, ne?
Ja, aber es gibt irgendwie, halb gibt es ja noch ein paar Mal öfter, aber so 3/4 gibt es irgendwie nur 3-4 Mal. Wir haben mal diese Map von der Wikipedia verlinkt, wo wir dann vorher gesucht haben, wo könnten wir denn hingehen. Was ist dann ganz witzig? Wie gesagt, 9 3/4 gab es nicht, deswegen 5 3/4. Ja, Könnt ihr euch mal auch angucken, wie so diese Zeitzonen sind. Aber ist ja eh alles Quatsch. Wir sollten eigentlich überall hier GMT oder UTC machen und das fertig. Also plus null, überall auf der gleichen Zeit sein. Und die einen stehen halt, essen halt morgens um 17 Uhr Frühstück und die anderen halt morgens um 8 Uhr morgens Frühstück. Das ist doch wurscht.
Ja, das Problem ist halt quasi, kannst du dann immer noch nicht erreichen. Also das
nee.
Quasi.
Und?
Das hat sich nicht verbessert dadurch.
Doch, doch, du kannst einfach sagen, wir treffen uns um 17 Uhr und dann weiß jeder, wann das bei ihm ist. Nee,
dann bin ich noch nicht wach. Das ist mega.
Ja, das ist, genau. Du kannst sagen, nee, bist du nicht wach, aber zumindest weißt du, wann 17 Uhr ist. Das ist ja für dich genau die gleiche 17 Uhr wie für jemand anders. Also außer du bist Amerikaner, aber dann sagst du 17 Uhr, hä?
Was ist das denn? AM-PM-Zeit?
Ja, ja, okay. Aber ansonsten, ich finde es besser. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Gut.
Nee, das wird nicht mehr passieren.
Was auch nicht mehr interessant sein wird, bis dahin ist Borderlands 3. Also aber zumindest, wenn die Zeitzonen abgeschafft werden.
Weiß ich nicht. Finde ich komische Überleitung, aber okay. kann man bestimmt so machen. Ich hatte ja Zeit, wie man sieht, dass ich dieses Stats-Ding gebaut habe. Und darum hatte ich auch Zeit, Spiele zu spielen. Und wer mich kennt, ich spiele natürlich immer noch die gleichen drei Spiele wie damals. Oder zumindest.
Weil du auch den gleichen Computer hast wie damals.
Nee, tatsächlich nicht.
Aber dazu nein, das war ein toller Übergang, oder?
Dazu kommen wir später. Ja, aber jetzt haben wir das ganze Borderlands 3-Thema übersprungen. Also erstens mal
möchte ich Thema.
Yay, Kapitelmarken, weil wir haben ja, ich hatte ja im Frühjahr schon Zeit und da habe ich im Frühjahr schon gespielt und ich habe jetzt halt nochmal gespielt. Und ich kann mir halt anhören, was ich damals dazu zu sagen habe. Ich muss sagen, ist immer noch so. Ist immer noch ein super geiles Spiel, aber es hat halt echt viele Bugs. Und die hatten ja jetzt ein gutes halbes Jahr oder ein bisschen mehr Zeit zu patchen. Aber das ist halt trotzdem gecrashed. Es ist super kompliziert, sich irgendwie eine Connection aufzubauen. Was halt auch irgendwie so, hä? Warum kriegt man das nicht in den Griff? Also man hat da irgendwie so ein Shift-Konto und wenn man es über Steam gekauft hat, logischerweise dann halt auch ein Steam-Account und dann kann man irgendwie sagen, so, ja, ich möchte jetzt hier mit meinen Freunden aus Steam spielen und dann klickt man da drauf und dann sagst du, ja, kann nicht connecten und ohne Fehlermeldung, du hast kein Log, kein gar nichts, sagt einfach nur, ja, geht nicht. Und dann bist du so da, so, ja, überprüf mal dein Netzwerk und so, ja, auf was?
Haben sie IPX installiert?
Ja, wenigstens irgendwie so, ja, haben sie irgendwas installiert, haben sie diesen Port offen? Nix. Ist einfach so, ja, du kannst dann irgendwie googeln und es gibt irgendwie so, ja, irgendwie diese Ports sollten vielleicht port-forwarded sein, vielleicht. Aber sonst, ja, bin ich, ist echt ein bisschen traurig, für das das irgendwie doch so ein großes Spiel ist und nicht irgendwie so ein Indie-Spiel und das jetzt schon, wie das 3 im Namen irgendwie vermuten lässt, ist auch nicht der erste Teil, also sie machen das irgendwie nicht zum ersten Mal. Da könnte man irgendwie erwarten, dass so Zeug funktioniert, habe ich jetzt so das Gefühl. Finde ich ein bisschen schade. Und wo wir auch reingelaufen sind, sind halt irgendwelche Mission-Bugs, wo irgendwelche Events dann halt zu früh oder zu spät getriggert werden, was dann irgendwie zu komischen Verhalten führt. Was ich, glaube ich, schon gesagt habe, ist einmal tatsächlich einfach so ganz gecrashed. Ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, dass Software einfach so crasht. schon, naja. Und dann, das andere, genau, man spielt ja immer die gleichen Spiele, Mirror's Edge. Weiß ich nicht, ob ihr das mal gespielt habt.
Das ist schon ein bisschen lange her.
Ja, aber vor 10 Jahren tatsächlich.
Ja.
Das letzte Mal.
Oder? Habe ich auch vor ungefähr, sind es schon, ich glaube, es sind noch nicht ganz 10 Jahre. Sind
ja, so aber acht. Fast. Ja, aber fast, oder?
Ah, 12.
Ja, ja, es ist
bisschen mehr, dann sind es ein bisschen mehr. Ja, ja, genau. Ich habe das damals auch gespielt und ich habe es wieder ausgegraben und nochmal durchgespielt, weil es ja die...
Ich habe das tatsächlich irgendein Weihnachten mal vor wahrscheinlich 12 Jahren, da war es irgendwie total neu.
Der Hype war.
Da habe ich das gespielt, ja.
Die Main Storyline ist ja, keine Ahnung, was hatte ich gehabt?
springst du mit so einer Frau da rum und tust Dinge.
Ja, genau. Ist halt das
passt, glaube ich, ganz gut.
Tomb Raider?
Nee. Ja, so
andere Frau. Andere und weiterspringen.
Weiterspringen.
Ich glaube, weiterspringen ist es. Weniger ballern und mehr springen.
Mehr springen, ja. Weniger ballern, genau. Obwohl du da ja auch teilweise ein bisschen ballern kannst. Oder ja, kannst.
Aber nur ganz kurz. Und dann hast du irgendwie zwei Schuss und dann ist deine Scheißpistole schon wieder.
Ja, genau. Das ist nicht der Main-Fokus. Und du kannst auch, wenn du eine Waffe in der Hand hast, kannst du ja nicht wirklich springen. Es macht dich super langsam. Das ist annoying. Das heißt, du
springst. Wirfst sie anderen Leuten gegen den Kopf.
Wirfst sie anderen Leuten gegen den Kopf, genau. Ist immer noch ein Top-Spiel, kann man immer noch gut spielen. Kann ich empfehlen, habe ich noch.
Gibt es da nicht irgendwie einen neuen Teil oder so? Zwei?
Es gibt einen neuen Teil, den habe ich auch gekauft und den wollte ich eigentlich auch spielen. Dann habe ich mir gedacht, ich spiele zuerst das alte nochmal und dann hatte ich keine Zeit mehr, den neuen Teil anzuspielen.
Ja, wenn der nächste Teil rauskommt, dann kannst du immer versuchen.
Ja, genau. Und dann muss ich den ersten und dann den zweiten. Ah.
Oh, leider keine Zeit mehr für den zweiten. Na gut, jetzt habe ich noch zwei Spiele zu spielen.
Genau. Und warum ich Spiele spielen musste, neben dem, dass ich Zeit hatte.
Corona, Mann.
Corona war.
Ist.
Dass ich neue Computerteile-Dingsies gekauft habe. Ich habe mein Haupt-Desktop-Computer geupdatet. Das heißt, ich sende hier auch von einem Fedora 33 mit Butterfest.
Butterfest.
Also, funktioniert halt.
Ist ein Finally. Computer.
Das ist keine Überraschung. Und was ich...
Hast du schon eine ganze Config umgezogen?
Natürlich. Das, gut, sagst du das? Das wollte ich eigentlich hier noch... ich habe ja dieses .file-Dingsi mal gebastelt.
Ja, .files.
Und
ja, wie damals. Ja, schön.
Damals. Und das echt... Ich habe das... Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Mit Ansible gebaut. Und...
Nice.
Es funktioniert halt. Es
funktioniert immer noch.
Ja,
sobald du Ansible installiert hast.
Genau, aber dafür habe ich ein kleines Shell-Script,
was Ansible installiert.
Was Ansible installiert und dieses eine, du hast ja ein bisschen das Problem, dass du über Ansible dann wieder Pakete installieren willst. Und wenn du nur Ansible installierst, kannst du nicht über Fedora, hat ja diesen DNF, für was auch immer das steht, diesen Package Manager.
Den neueren, ja.
Ja.
Früher YAML, jetzt DNF.
Ja. Genau. Den Dandified Yum ist the next generation. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, komischer Name, gutes Tool. Problem ist halt, das ist nicht in der, wenn du einfach nur Ansible installierst, ist das nicht dabei. Das heißt, du hast so ein Problem, dass du zwar dann Ansible hast, aber immer noch keine Pakete installieren musst. Das heißt, irgendwie irgendwie so Python 3 Bindings für DNF musst du halt irgendwie auch noch von Hand installieren. Aber dann der ganze Rest kannst du halt aus Ansible bootstrappen und das hat wunderbar funktioniert. Und da ihr das hören könnt, scheint es auch das ganze Stream Setup und so funktioniert zu haben. Und was auch ganz gut ist, in der nächsten Version wollen sie wohl dieses ButterFS auch noch mit Z-Standard bei Default ausrollen, was natürlich ganz nice wäre, weil, warum nicht? Z-Standard ist sowieso beste Compression.
Der beste Standard.
Genau.
Z-Standard ist der neue, coole Scheiß, ja.
Ja, das ist halt schon, also, ja.
Aber kam das nicht von diesen WhatsApp-Machern? Wollten wir nicht von denen weg?
Ja, gut. Ja, aber es halt, also ich meine, ja. Ich weiß nicht, ob die Implementation in ButterFS auch von Facebook ist oder ob sie das sogar selber implementieren. Das weiß ich auch nicht so genau. Das ist eine gute Frage. Aber ja, ich meine, es ist Open Source. Oder?
Keine Ahnung, mal machen.
Sag ich es mal. View License. Hier, Z-Standard. Z-Standard ist BSD licensed.
Ja.
Von dem her, ja. Und es halt schon echt ein guter Komprimierungsalgorithmus.
Yep.
Kann man nichts sagen. Was gibt's sonst noch dazu zu erzählen?
Genau. Du musst noch sagen, was so
genau.
Hast du jetzt
ich habe hier
gekauft.
Genau, neuer Computer. Ich konnte halt eine Nvidia-Grafikkarte übernehmen, eine GTX 89. Dazu kommen wir später auch nochmal, warum das doof ist, aber so ist es halt. Und Mainboard habe ich mir jetzt ein ASRock Z490M geholt. Ich habe so einen relativ kleinen Cube-Computer-Hauptding-Sie. Das heißt, es muss halt irgendwie ITX groß sein. Und die Hauptfeatures, warum ich das ausgesucht habe, war, da ist ein 2,5 Gig Ethernet-Ding-Sie drauf. Der unter Linux sogar einfach so funktioniert out of the box.
Ja, ja, wow. Die RTL-Dinger, die gehen.
Genau.
Ich hab ja auch so einen hier, ich glaube, der hat auch diesen RTL-Chip drauf. Ich habe so einen mit USB-C-Dingsy hier.
USB-C, ja. Mhm.
Ja.
Genau.
Ich glaube, das ist derselbe
Zukunft.
Das, ich habe zwar schon jetzt von Leuten auf Twitter gehört, dass sie ein bisschen Probleme hatten. Ich habe jetzt so in meinem Basic, ich benutze das einfach. Hat funktioniert, allerdings habe ich es jetzt auch noch nicht auf mehr als einem G gemacht, weil dazu müsste ich jetzt erstmal irgendwie das Setup hinfrickeln, dass ich da 2,5 irgendwo rüber bekomme.
Switch dazu.
Ja, oder direkt zum NAS oder irgend sowas. Und das andere Feature, was ich sehr exciting fand, war, es hat 2 M2-Slots drauf. Das heißt, man braucht eigentlich nicht mehr wirklich so Festplatten, sondern
2 NVMe's rein, gut ist.
2 NVMe rein, 2x 1 TB oder so, dann kannst du einen guten Dual-Boot machen.
Also selbst 2 TB kann man sich mittlerweile schon leisten.
Also genau, ja, das stimmt, die sind nicht mal unendlich teuer, das ist schon ganz nice.
Ich brauche ja nicht mal 2 TB, ich meine,
ja, vermutlich. Ja, klar. Das sagt man immer.
Ja, nee, aber also meine SSD, die ich vorher drin hatte, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt schon 1 TB war. Die könnte sogar nur 0,5 TB gewesen sein und es hat halt gereicht.
Also ich hab 1 TB drin und ich habe jetzt noch 18 GB frei.
Ja.
Nee. Ich habe 2 TB drin und ich habe nur noch 153 frei. Also es geht schon sehr schnell mit den 2 TB.
Ja.
Nee. Ja, ich habe.
Nee, weil.
Ich habe auch 2 TB und jetzt, da wird's schon wieder eng.
Alles, was.
Du hast halt auch 2 Computer, weißt du? Du hast ja einen Laptop und einen Computer, da kann man das ja auch verteilen.
Ja, und ich habe vor allem. Ja, aber ich habe auch auf dem Laptop nicht viel. Weil auf dem Laptop habe ich auch nicht so viel Storage und halt auch ein Dual-Boot. Aber gut,
da sind wir einfach datenmäßig.
Der Felix versucht uns gerade zu sagen, dass wir alle Messis sind.
Genau. Nee, was ich euch versuche zu sagen, das ist doch super annoying, wenn du dann irgendwie drüber nachdenken musst, so ja, jetzt habe ich irgendwie diese virtuelle Maschine, liegt nur da und für das gibt es doch diese tolle Erfindung, die sich Network Attached Storage nennt. Und da kann man alle seine Daten hinschieben und da kann man von einem zentralen Ort irgendwie Backups organisieren und Dinge tun. Das heißt, alles, was irgendwie groß und wichtig ist und nicht irgendwie eh in meinen Dot-Files auf Git ist oder sonst wo, liegt halt auf dem NAS und wird da gebackupt und irgendwie ist auf dem RAID und dann brauche ich irgendwie nicht terabyteweise Storage auf meinem Desktop und auf meinem Handy und auf meinem iPad und sonst wo, sondern es liegt halt alles auf meinem NAS und
vollkommen reasonable, aber das ist ja auch immer voll.
Ja.
Nee, yep.
Korrekt.
Ja, aber korrekt. Diese 8 TB Festplatten kosten ja jetzt nicht mehr alle Welt, ne? Und da bekommst du schon ordentlich Storage.
Ja, die ist auch voll.
Ja, alle voll.
Alle voll.
Ja. Also wenn das NAS größer wird, führt das nur dazu, dass sich die Backups einfach mehr Zeit lassen, bevor sie gelöscht werden.
Ja, dann musst du vielleicht mal Backups
machen. Nein.
Okay, vielleicht brauchen wir, wie heißt diese Frau, die immer aufräumt? Diese Japanerin?
Marie Kondo.
Marie Kondo. Yep. Oder Chinesin oder was ist sie? Egal.
Japanerin garantiert.
Keine Ahnung.
Genau, vielleicht brauchen wir eine Marie Kondo für unsere Daten. Vielleicht sollte da mal auch jemand sein. Und das ist Sparks No Joy, weg damit.
Weg damit.
Ja, aber diese 200 GB Emulator-Files sind sehr wichtig für mich, wenn ich jetzt mal PlayStation 1 spielen möchte. Was soll ich machen? Jetzt muss ich auf archive.org wie so ein Barbar oder was?
Ja.
Das kann es ja auch nicht sein.
Also ich habe aktuell, ich habe es gerade mal nachgeschaut, ich habe 3x8 TB in einem Z-Raid und das ist zur Hälfte voll. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 10 TB voll und nochmal ungefähr 10 frei.
Ja, es ist beeindruckend, wie du das machst.
Also
erstaunlich echt.
Und ich bin jetzt auch nicht so der, ich kann Dinge gut wegwerfen und löschen. Also ich habe da auch immer Mühe,
Besser als wir scheinbar.
Ja, anscheinend. Ja.
Anscheinend. Nein, ein wichtiger Punkt. Wir sind, Felix ist wesentlich Stimmt. jünger als
ja,
der
genau.
hatte noch nicht so viel Zeit.
Ja, ja, richtig. Genau. Okay, daran liegt es, jetzt haben wir es.
Ja, Gott sei Dank haben wir es nochmal rausgefunden, echt.
Aber,
okay. Wir reden in 10 Jahren nochmal.
Ja. In 10 Jahren, wenn wir 20 Jahre Pinakwitter-Talk haben.
Genau, dann fragen wir mal, ob du jetzt dann auch mehr Daten hast, endlich.
Ob ich auch mit
bin. Ob du jetzt deine 100 Terabyte endlich vorgemacht hast.
Genau.
Oder wo wir dann halt gerade sind. Ja, was war es denn vor 10 Jahren? Was waren da die große 500 Gigabyte Platten?
Vor 10 Jahren hatten wir schon so 2 Terabyte Platten, ne? Die waren gerade der.
Ich gucke einfach mal kurz bei
Amazon. Das, was man so gerade gekauft hat.
Was ich vor 10 Jahren gekauft habe.
Ich kann mal kurz bei Amazon gucken, was ich vor 10 Jahren gekauft habe.
Ja, was?
Ja.
Das ist kein sinnvoller Ansatz, denk schon, oder?
Doch. Auch ein sehr sinnvoller Ansatz, während du da nachschaust, was.
2011 oder? Ja, 2011 muss ich gucken. Ja, 2011.
Genau. Auch ein interessanter Ansatz, im Chat vorgeschlagen, random AM. Also, das einfach.
Zufällig
Dinge löschen und dann bekommst du so nach 2 Monaten merkst du dann so, oh fuck, diese Farm habe ich doch noch gebraucht. Ist jetzt halt zufällig gelöscht, ups.
Aber dafür hast du den Backup, oder? Oder musst halt Pech haben, wenn dann auch das Backup mitgelöscht wird.
Vielleicht.
Gucken wir mal.
Ja, vielleicht solltet ihr einfach mal irgendwie mit Tapes, so Cold Storage anfangen, wo ihr Dinge
auf
Tapes rausschreibt und dann braucht ihr so einen Tape-Roboter oder so.
Nimmt zwar wir super besorgen auf Arbeit gerade einen neuen.
Ja. Siehst du, dann kannst du den alten nach Hause nehmen.
Du hast eine
Zeit lang mal mit DVDs probiert, bevor DVDs dann zu klein wurden. Also ich hätte eine Zeit lang habe ich das mit DVDs gemacht, aber irgendwann dann habe ich noch nur einen Blu-ray-Brenner gekauft und eine Zeit lang das mit Blu-rays zu machen, aber das dauert immer noch zu lange, gerade mit 25 Gigabyte pro Disk.
Also ich bin ja auch nur gekommen, dazu den Blu-ray-Player zu kaufen, das jemals auf eine Blu-ray draufzuschreiben, das so weit kam ich schon nicht mehr.
Also, ja,
ich hatte mir damals den Blu-ray-Brenner gekauft und wollte dann mit dem Linux-PC auch Blu-rays gucken. Und
ja, genau.
Habe ich dann gelernt, was Blu-ray eigentlich für eine blöde Technologie ist mit diesem, wir lassen hier nicht jeden gucken.
Ja. Das und sind, auch wieder diese Region-Codes und so, bloß weniger als bei DVD, aber...
Ja. Also, vor 10 Jahren habe ich gekauft ein HTC Desire Z, also quasi das erste Android-Telefon, und eine 2 Terabyte Festplatte für 77 Euro.
Ja, sag ich doch, 2 Terabyte.
Also, da waren die sogar schon günstig, konnte man sich schon gut leisten. Tja, aber das...
Nee, das Desire Z war nicht das erste Android-Phone.
Ja, das war das erste Android-Phone, was ich gekauft habe. Noch nicht mal für mich.
Okay.
Für meine damalige Freundin. Das war
dieses T-Mobile G1.
Ja, aber das ist ja das gleiche. Das ist quasi das gleiche Telefon.
Nein. Das, was du gesagt hast, das war doch so ein silbernes Slide-Phone, was viel dünner war als das G1.
Nee, das war das gleiche.
Wir könnten es nachhören. Wir haben das in Radio Tux definitiv besprochen, weil ich glaube, Flydie hatte das G1, ne? Oder? Ja, ich doch. Flydie hatte das G1.
Ja, stimmt. Kann man das? Funktioniert das? Da ist Dingo wieder da.
Da ist Dingo wieder. Die Jubiläumsfolge. Heute für Sie mit Audioproblemen.
Ja, ich kill mal kurz meinen Firefox. Moment.
Was machst du? Ja. Ach Gott, Dingo, echt. You had one job.
Out of memory.
Da lässt man den Ingo einmal den Host spielen und schon.
Man hätte tatsächlich nicht den Stream gleichzeitig mitmachen sollen. Also den Videostream.
Ja.
Video setzt sich nicht durch.
Nope.
Gut, also ihr seht mich nicht mehr, aber Audio funktioniert noch, ja? Obwohl er den Chrome gekillt hat auch dabei. Lustig.
Ist ein wunderschönes Standbild, was wir von dir haben.
Das ist egal.
Mhm. Egal, darum...
Bestes Standbild.
Yay for Studio Link, weil Studio Link läuft ja natürlich unabhängig von deinem Browser weiter. Weil alles, was du ja im Browser siehst, ist halt das UI zu deinem Studio Link, aber Studio Link läuft ja irgendwo in deinem Terminal im Hintergrund.
Yep.
Und solange du das nicht killst, läuft das halt einfach weiter und dein Audio ist halt nicht affected von, dass dein Chrome jetzt gerade dein ganzes
Memory gefressen hat. Aber er hat echt viele Buffer-Underflows, meldet er mir jetzt hier.
Das ja, klar, du warst ja auch weg.
Ja. Also, ist natürlich doof, wenn dein Computer, vielleicht solltest du nicht so viele Daten horten. Und so viele Tabs offen haben.
Yep.
Oder
ich versuche mal ein paar Dateien zu löschen.
Ja, oder du kaufst dir halt einfach mehr RAM. Das ist die andere Möglichkeit.
Ja, der ist
aufgelöst. Du lädst mehr RAM runter.
Ja, den RAM-Verdoppler, den habe ich schon an, leider.
Das ist das Problem. Mehr, den Doppler, den Verdoppler verdoppeln, dass du mehr Platz hast.
Und wie viel hast du jetzt? RAM?
Ich hab normal 16, aber mit RAM-Verdoppler halt doppelt, ne?
Aber das halt 16 ist halt echt auch nicht mehr so viel. Ja. Wir haben 2021 irgendwo, da könnte man schon 64 haben, 128.
Ja.
Das geht schon. Gut.
Ja, ja, ja.
Guck mal. Heimbereich. Ja, vielleicht solltest du auch mal updaten. Also ich das Mainboard
wie
hier.
Wie, was updaten? Ist ein Laptop, was soll ich denn da updaten? Der RAM ist aufgelötet, du Witzbold.
Du bist...
Lötkolben? Ich habe da vorhin so einen Link gesehen für einen Lötkolben.
Ja. Oh ja, sehr nice. Da kommen wir später zu noch.
Mit dieser Einstellung geht es natürlich nicht, aber ich meine. Tja, gut. Wenn wir jetzt genug abgeschweift sind und das Audio wieder funktioniert, waren wir bei News?
Keine Ahnung,
kommen wir zu News?
Nee, wir waren bei den Android-Telefonen, die Felix so gekauft hat. Und wir wollten wissen, was für Festplatten der Felix vor 10 Jahren gekauft hat.
Genau, also ich wollte das wissen, ganz persönlich. Ich habe da hatte ich auch gerade mein Shopping-Jahr und habe ganz viele Festplatten gekauft, ganz viele 2 Terabyte Festplatten.
Ja, und jetzt hast du noch welche davon?
Nee, ich glaube, die sind alle, also ich habe die noch, aber die sind halt im Schrank und sterben dort.
Ja. Das ist bei mir auch passiert, ja, die sind jetzt alle irgendwo... liegen die noch rum und man müsste sie mal ordentlich löschen und entsorgen oder so. Aber...
ja, oder man lässt sie einfach im Schrank.
Man lässt sie einfach im Schrank. Das ist das Problem. Gut, aber ja, das war ja auch nur abgeschweift von...
Ja. Weil man mehr Speicherplatz braucht. Und da wollten wir wissen, was für Speicherplatz man heute kaufen kann und was für Speicherplatz man früher kaufen konnte.
Ich sehe das. Ja, gut. Dann kommen wir aber trotzdem zu News, oder?
Ja, kommen wir endlich zu News hier, Control und so, Kollege.
Achso, ich wollte noch was sagen zum G1 und G2.
Ja.
Und zwar, das Desire Z ist quasi ein gerebrandetes G2. Das
G2. Quasi der Unterschied. Nice. Vielleicht kann ja die Schattenredaktion nochmal raussuchen, wann wir über das G1 geredet haben. Also ich weiß noch, Markus hat auf jeden Fall mal über das OpenMoko geredet und kurz danach kam dann irgendwie, oder war das gleichzeitig, aber oder kurz danach, ne, kam dann das
kurz G1. Danach, ja, das OpenMoko war vor und dann das G1 und ich glaube auch Marc hatte das auf jeden Fall, ich hatte das, ich weiß nicht, ob Flydi das auch hatte.
Es hatten auf jeden Fall einige und wir haben darüber geredet, in einer damals ja noch Radio Tux Talk Sendung, also haben wir, vielleicht können wir das ja auch nochmal verlinken dann, nachträglich oder so. Guti. Dann kommen wir jetzt aber zu den News, oder?
Warte, ich kann nicht drücken.
Wieso nicht? Es war aber, um das nochmal gerade zurecht zu rücken, es war andersrum. Das T-Mobile G2 war das gerebrandete HTC Desire Z.
Ach so, eine gute Sache.
Also Desire Z war das Richtige.
Okay.
Die Telekom hat es gerebrandet.
Ach Gott sei Dank haben wir das nochmal klargestellt.
Falls man jetzt noch eins kaufen möchte, weil Vintage oder so.
Ja, nee. Ja, die sind halt echt nice, weil die eine Tastatur haben. Ja, nee, gibt nicht mehr viele.
Es waren nice Phones, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt noch benutzen.
Also, auf Arbeit habe ich das Telefon für DriveDroid und da läuft quasi, das hat eine SD-Karte drin, hat genug Platz und dann kannst du die ganzen Images drauf machen und kannst dann quasi von booten und das funktioniert wunderbar, wirklich.
Ja, gut, das fair enough. Für sowas, aber jetzt.
So, jetzt kann ich drücken.
Ja. Drück mal, kommen wir mal zu News. Und zwar zu super alten News. Und zwar ist es so.
Quasi old.
Nice.
Aber es fällt uns jetzt erst auf die Füße.
Naja, was heißt, es fällt uns jetzt erst auf die Füße? Ich dachte, ich hatte das mal irgendwo in meiner Liste oder so und dann haben wir einfach nie gesendet und dann ist es untergegangen oder so. Auf jeden Fall,
wirklich?
Um was geht's?
Docker Hub, das kann gut möglich sein, ja.
Vielleicht haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Docker Hub
hat
Rate Limits eingeführt, weil, fair enough, da konnte man bisher immer unlimitiert anonym Images ziehen. Und was sie gesagt haben, ab wann denn genau?
Ab jetzt.
Ich glaube, irgendwie im November, also letzten Jahres, haben sie da mal ein bisschen das mal ein bisschen eingestellt, dass Leute das merken. Und schlussendlich wird das so sein, dass, und ich glaube, wir sind jetzt auch schon da, dass wenn man als anonymer User, also wenn man gar nicht eingeloggt ist, 100 Container Pulls pro 6 Stunden hat, beziehungsweise wenn man halt so ein normaler Free-User ist, aber sich halt eingeloggt hat, hat man 200 Container Pulls. Und sobald also
ein Container ist aber nicht nur ein Layer in dem Fall, sondern schon ein vollständiger schon, Container, glaub, der mit seinen all seinen
genau,
Layern.
Genau, also jedes Mal, wenn du Docker Pull und dann irgendwie Containername, dann bekommst du schon alle Layer. Das ist nicht so das Problem.
Ja.
Aber halt nur 100 Container. Das klingt, also finde ich ehrlich gesagt auch fair, weil so als Entwickler lokal glaube ich jetzt nicht, dass du da in 6 Stunden irgendwie regelmäßig mehr als diese 200 Container pullst, wo das halt tatsächlich regelmäßig passiert, sind halt so CI-Systeme. Und ja, da brauchst du dann halt irgendwie einen Account und musst halt irgendwie Geld einwerfen, weil da hast du dann normalerweise ziemlich schnell mehr als diese 100 Container pulls. Oder du setzt dir halt irgendwie deine eigene Docker-Registry auf und ziehst die Images von da. Beziehungsweise gibt es genau, ein
Proxy.
Die ja dann als Proxy fungiert, genau. Ja. Das ist ja ziemlich easy. Ja.
Genau.
Ja, aber muss man halt machen.
Genau, muss man halt machen. Haben viele Leute natürlich nicht gemacht, weil es halt irgendwie ein extra Proxy, den du maintainen musst. Aber verstehe schon, dass sie da nicht das einfach for free. Ja.
Ja, wir hatten heute auch ein Problem, wo wir erst gedacht haben, liegt das vielleicht schon am Rate Limit, aber war dann doch was anderes. Aber ja, also das wird noch Kram, ist es nicht aufgetreten, aber ich denke auch, wir werden da irgendwie an mehreren
Stellen mal reinfallen, ja.
Reinlaufen in diese Falle.
Ja, die Sache ist ja auch quasi mit jedem Tag geht es ja. Es geht ja nicht nur für jeden quasi Container, den du hast, sondern sagst, okay, ich hätte jetzt gern den Develop Tag oder den Latest Tag oder den, weiß nicht, Stable Tag oder Version 3.7.8. Dann ist ja quasi jedes Mal eins auch. Aber
ja, also jedes Mal, wenn er halt. Ja.
Also wenn du jetzt so Microservice, wenn du so Microservice-Quatsch machst, dann hast du zum Beispiel hier, es gibt ja dieses Work Adventure, was die beim Kongress, beim Remote-Kongress verwendet wurde, und das ist halt auch so ein Microservice-Moloch. Das sind wie 8 Container.
Ja. Dann hast du schon
8. Und ich bin gerade quasi in der quasi auf der Suche, welche Kombination von Containern denn funktioniert. Und das ist erstaunlich schwierig. Ja, das ist ein bisschen doof. Genau. Aber ja. Okay. Kommt.
Ja, ist da.
Gut. Wie teuer ist dann so ein Dingy?
$5 im Monat oder sowas.
Oder $5. Okay. Und dann hast du Unlimited Rate, oder was?
Ich hab's schon wieder zugemacht.
Ich glaub schon, ja, ja.
Ja, ja, $5, Plan Starting, $5 per Month per Developer.
Das für als persönliche, wenn du als Entwickler das machst, kostet dich das ein Fünfer und sonst für Teams und dann, wenn du eine große Organisation bist, dann hast du sowieso Volume Accounts, irgendwas. Da musst du sowieso irgendwie den schreiben und da was aushandeln, glaube ich.
Mhm. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Okay, kommen wir wieder zu Linux. Und Wayland.
Wayland.
Way.
Genau. Und zwar, good news, wenn ihr Wine verwendet auf Linux.
Ich habe gesehen, der Markus verwendet gerade ziemlich viel Wein, also in seinen Mund rein. Weil wir sehen uns tatsächlich. Also jetzt gerade nicht, ich bin ja abgestürzt, aber.
Ja,
das ist halt. Ich trinke Wein, du stürzt ab. Das ist eine gute Aufteilung.
Der Ingo hatte schon viel zu viel Wein, ja. Dann ist abgestürzt.
Arbeitsteilung vom Feinsten. Sag ich da nur.
Ja.
Warum braucht Wine einen Wayland-Treiber? Wine ist doch letztendlich nur ein Client im X-System.
Ja, genau, im X-System. Das heißt,
ich glaube, ich verstehe das gerade nicht, ja.
Im X-System. Aber und das hat halt irgendwie nur, also es macht halt irgendwie nur X. Und das heißt, du hast das dann immer über das X-Wayland, über diesen Umweg im Prinzip benutzen müssen. Und der neue Treiber, der jetzt da aktuell in der Experimentierphase ist, ist halt im Prinzip ein direkter, das direkt von Wine in Wayland Dinge anzeigen kannst, ohne dass du über X11 gehen musst, beziehungsweise dann halt so indirekt über X11 und dann dieses X-Wayland zurückgreifst, was eine gute Sache ist. Das heißt, wenn ihr da Dinge probiert, könnt ihr da mal den experimentellen Treiber ausprobieren. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Kann man wohl tun. Oder ihr seid schmerzbefreit und installiert euch einfach in Windows. Das geht natürlich auch immer.
Ja, genau. In der VM. Wenn ihr auch richtig auf Schmerzen steht.
Oder halt einfach Dual Boot, keine Ahnung was. Geht ja halt auch immer.
Einfach keine Spiele spielen.
Oder einfach keine Spiele spielen, so wie der Ingo.
So wie der Ingo.
Doch, Spiele, aber die welche, halt, die direkt unter Linux funktionieren.
Oder halt nur direkt Spiele auf Linux. Gibt's ja auch genug. Mittlerweile.
Zum Beispiel Super Tux Racer.
Ja. Genau.
Das reicht ja.
Super Tux Racer.
Das reicht.
Also, ja. Und DOSBox, und das ist dann genug für immer.
Nein, also es gibt ja echt viele. Ich habe zu viele Sachen auf Steam schon gekauft, die ich eh nicht spiele, aber da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Formel 1 kannst du spielen, wenn du nicht Tux Super Kart dein Ding spielen willst, sondern kannst
Super Tux Racer spielen.
Also es gibt alles Mögliche. Sid Meier's Civilization, kannst alles Mögliche spielen in Linux. Tut's halt, wenn ihr wollt. Ich komme nicht dazu, aber es ist alles da. Man braucht Gott sei Dank nicht mehr dieses Windows-Zeug.
Du kommst also nicht dazu, nicht. Weil du keine Zeit hast und nicht, weil die Spiele nicht unter Linux funktionieren würden. Früher, als du noch jung warst, hättest du Zeit gehabt, aber die Spiele haben nicht unter Linux funktioniert und jetzt hast du keine Zeit mehr, aber die Spiele funktionieren unter Linux.
Ja, das ist voll gemein. Das ist unfair.
Voll gemein, echt. Dürfen die das? Das ist halt die richtige Frage.
Ja, es hilft halt nichts.
Das ist eine gute Frage.
Aber genau das ist mein Problem.
Ja, das traurig.
Auch problematisch sind, glaube ich, diese Russen, die irgendwelche Cyber hacken.
Ja, also die hacken nicht das Cyber, sondern der Weg ist ganz interessant. Die Headline geht: Russia Cyber Hack. In der New York Times ist ein Artikel dann darüber, dass in der vergangenen Woche rauskam, dass anscheinend oder wurde gesagt, dass russische Hacker gewesen wären, die bekannte Software von JetBrains, den TeamCity Build Server, benutzt hätten, um in US-Regierungsorganisationen einzudringen. Das Spannende dabei oder das, was mir fehlt leider, ist eine genaue Information darüber, wie sie den TeamCity kompromittiert haben sollen. Anscheinend haben sie die TeamCity-Software kompromittiert und darüber dann sich Backdoors geschaffen, wie sie in die internen Netzwerke von diesen Regierungsorganisationen gelangen konnten. Was gerade deshalb auch einen riesigen Alarm ausgelöst hat in der Szene, weil die JetBrains-Produkte ja sehr weitläufig benutzt werden. Und dann gab es schnell die These, dass das über die Lizenzserverabfragen gelaufen wäre, was dann letztendlich alle angreifbar gemacht hätte, weil ja die TeamCity, die JetBrains-Produkte, wenn sie denn können, netzwerktechnisch gerne sich mit dem Lizenzserver verbinden und darüber validieren, ob sie denn benutzbar sind. Und wenn das Einfallstor wäre, wäre das schon sehr kritisch, weil dann ja letztendlich jeder Anwender ein offenes Tor für diese Hacker gewesen wäre. Da fehlen aber leider noch weitere gesicherte Informationen sind bisher mir nicht untergekommen.
Okay, krass.
Entry Point. Ja, das ist Und besonders krass fand ich dabei, dass es eben so eine, eigentlich eine Infrastruktursoftware ist, wo man jetzt erstmal nicht davon ausgeben gehen würde, dass die als Angriffsziel genutzt wird, um irgendwo reinzukommen. Meiner Meinung nach ja, sind so CI-Server nicht das, was ich als erstes nach außen hin expose. Dann finde ich es schon spannend, dass sie das als Entry Point benutzt haben.
Ja, in letzter Zeit gab es immer wieder relativ große Leaks von Source Code und es geht halt viel und oft über CI-Server, weil die CI-Server halt den Access auf den Source Code auch haben und quasi auf ganz viele andere Sachen, die da drumherum sind. Oder auf für Source Code relativ gut auch immer dieses Java Check Tool, wie heißt das? Da gibt es quasi das eine große. Nee, so ein Server-Ding, wo du dann den Java-Code reinwirfst und dann sagt er dir, ob der cool ist.
Ja.
Erstens Ding.
Das Ding.
Sonar Cube.
Ja, Sonar Cube.
Genau. Genau, darüber gehen halt auch viele große Leaks, weil quasi die Dinger halt meistens so mäh abgesichert sind und nicht so richtig wichtig, als wichtig angesehen sind, aber die sind halt einfach verdammt wichtig, weil sie den kompletten Access haben.
Ja. Genau, und sie sollen ja die ganzen statische Code-Analyse machen, also sehen sie auch allen Code.
Ja, genau. Genau das. Was natürlich spannend. So, Ingo, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja. Ich höre euch zu.
Ah, perfekt. Okay. Ich habe gerade, du bist mal wieder kaputt gegangen.
Nee.
Wieder abgestürzt. Genau. Ja, aber es ist eigentlich auch interessanter Angriffsvektor, weil du halt irgendwie hingehen kannst und ich meine, das CI-Ding baut halt auch meistens deine ganze interne Software, die dann überall verteilt wird. Und wenn du da halt irgendwie schon Code einschleusen kannst, natürlich super praktisch, weil du musst dich dann nicht ums Deployment kümmern, weil jemand anders aus der IT halt dann das ganze Deployment macht für dich. Und du kannst die Backdoors dann halt in die internen Tools einfach reinbauen.
Ja, was schon cool ist.
Das ist eigentlich schon. Also von dem her macht irgendwie schon Sinn.
Sowas. Genau, und das Tool, in dem da in diesem Fall der Trojaner eingebaut worden sein soll, nennt sich SolarWinds Orion. Das ist eine Plattform, die Netzwerk- und Sicherheitsprodukte oder das sind Sicherheits- und Netzwerksprodukte, die genutzt werden, um Netzwerke zu schützen. Also wenn natürlich die Hacker über TeamCity Software kompromittiert haben, die dazu da ist, die Netzwerke zu schützen, sind sie schon sehr geschickt an Schlüsselpositionen gelangt.
Das ist natürlich schon unpraktisch.
So. Ja.
Gut, kommen wir wieder zu praktischen Dingen. Und zwar Rust.
Was denn?
Kann man Software schreiben. Und sie haben mit dem 1.49er Release 64-Bit für ARM auf eine Tier 1 Architektur hochgehoben, was eine gute Sache ist. Das heißt, sie garantieren halt, dass...
Was bedeutet das genau? Ist es quasi jetzt First-Class-Citizen, genau, so wie x86-64, oder?
Und es, genau. Und es bedeutet halt, dass es garantiert funktioniert. Garantie für Funktionsfähigkeit. Also das heißt, es gibt irgendwie automatisierte Tests für alles. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, wird halt dann auch nicht released und zuerst gefixt. Und wenn du halt keine Tier 1 keine Tier-1-Plattform bist, dann kann es halt mal sein, dass das irgendwie das neueste Release nicht direkt funktioniert, sondern dass dann erst irgendwelche
das halt gerade noch kaputt ist am Anfang.
Patches kommen müssen und so. Genau, da kann dann mal sein, dass was kaputt ist oder normalerweise sind das dann halt aber auch Plattformen, wo es halt irgendwie die Userbase viel kleiner ist. Das heißt, es kann halt dann auch echt lang gehen, bis irgendjemand überhaupt mal merkt, dass es überhaupt kaputt ist und so. Das halt.
Ja. Okay, das ist gut, oder?
Ja,
das ist gut. Also geht es dann auch so in die Pull-Requests rein und so, dass da die Checks direkt gemacht werden, weil das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen.
Ich denke schon, ja. Doch, das müsste. Ja. Also, weil sonst kannst du das ja dann gar nicht richtig enforcen oder sicherstellen, dass das tatsächlich funktioniert, wenn du keine Tests hast und Ja. Ah, hier im Blogpost gibt es auch eine Liste und was das genau bedeutet. Und Tier 1 Targets provide the highest support guarantee. And we run the full suite on those platforms for every change merged in the compiler. Und es gibt halt pre-built Binaries. Und Tier 2 ist halt irgendwie ist halt garantiert, dass es bildet. Es gibt pre-built Binaries, aber es wird halt nicht die ganze Test-Suite ausgeführt. Und die Binaries können halt irgendwie dementsprechend halt irgendwelche Bugs haben, weil du hast irgendwie nicht alle Tests ausgeführt. Es kann halt sein, dass irgendwas nicht funktioniert. Und Tier 3 ist halt technically supported, also du kannst da irgendwie kompilieren, aber sie checken halt nicht.
Es sollte eigentlich funktionieren,
sollte ist die Aussage. Sollte eigentlich funktionieren, aber es gibt halt auch keine pre-built Binaries, du musst es selber bauen und es werden halt gar keine Tests ausgeführt und so. Von dem her ist das schon eine gute Sache, weil am 64-Bit kommt, ist eine gute Sache, finde ich gut.
Mhm. Dann kann man ja die Raspberry Pi 4 auch mal vollständig nutzen.
Ja gut, eben. Ich glaube, es war vorher Tier 2 Plattform, das heißt, hat wohl auch schon ganz gut funktioniert. Sie garantieren jetzt einfach noch ein bisschen mehr Stabilität.
Ja, also was bei Art 64 oft kaputt war für Rust, war so dass die TLS-Bindings und so. Und das hilft natürlich immer noch nicht, das Level für Rust, aber ist vielleicht gucken mehr Leute jetzt drauf quasi.
Das wäre natürlich cool. Rust sowieso auch sehr interessant als Sprache.
Mhm. Schön. Ein bisschen mehr in die Vergangenheit ist ein Blick auf Samba. Und auf Heise kam die schöne News, dass es eine Demo, dass jemand viel Zeit und Energie darauf verwendet hat, eine Demo zu bauen und zu zeigen, was mit den modernen und viel gehypten Webtechnologien, WebAssembly und WebSockets so möglich ist. Und da hat jemand beeindruckenderweise für WebAssembly in Python, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, die Samba-Libraries nachgebaut und ist letztendlich jetzt in der Lage, über eine WebAssembly auf Samba-Shares zuzugreifen.
Das wäre so eine geile News, wenn es quasi nicht das letzte Update dazu gegeben hätte, weil ich habe das quasi mit reingenommen. Das hört sich so mega gefährlich an und denkt so, mein Gott, jetzt sind wir quasi alle gehackt. Ja. Und dann steht am Ende, übrigens, du brauchst noch so einen Proxy, der irgendwie diesen WebSocket-Scheiß zu einem echten TCP macht und dann so, dann ist so die Luft raus, Ist so, echt, so eine zum geile Glück. News wäre es gewesen.
Ja, zum Glück. Ja, aber zum Glück zeigt das einfach, dass die Browserhersteller eben dem Ganzen doch noch einen Riegel vorgeschoben haben und das mit der Sandbox, in der die Browser laufen sollen, aufrechterhalten. WebAssembly soll es einfacher machen, Applikationen in den Browsern bereitzustellen, aber es nicht einfacher machen, dass man die Browser wieder wie in den guten alten Zeiten der Browser-Anfänge für allen möglichen Scheiß an Attacken benutzen kann.
Aber ist es vielleicht nicht einfach eine Frage, bis da dann auch plötzlich Raw TCP Sockets drin sind?
Also geht technisch nicht.
Ist das Absicht?
Sie wollen das nicht. Es ist Absicht. Sie wollen das nicht.
Also, weil...
Zu Recht.
Ich glaube... Ja, genau. Ist halt irgendwie Sicherheit.
Sie wollen ja die Sandbox aufrechterhalten und das ist dann konzeptionell nicht drin.
Ja. Aber ich meine, technisch könntest du ja hingehen und...
Technisch könntest du es aktivieren. Du kannst dir wahrscheinlich relativ simpel, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber es klingt so, als wenn du dir relativ schnell selber einen Browser bauen könntest, der das erlaubt. Oder du baust eine WebAssembly-Ausführungsumgebung, die das erlaubt. Und dann hast du das natürlich sofort. Aber das willst du ja nicht als Browser ausliefern. Also,
ja. Das wäre.
Genau. Ja, also das ist genau das. die News, da sind, glaube ich, einige drüber gestolpert, weil das, wenn eben so gewesen wäre, wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen.
Ja. Ja. Aber ich meine, Respekt, dass er da hier das Ganze, weil das Samba-Protokoll ist, glaube ich, schon recht arschig, dass er da hingegangen ist.
Es kommt halt von IBM, also ich meine, was willst du erwarten?
Ja, nix. Also ich erwarte gar nichts und ist vermutlich schlimmer. Darum
ja, Respekt, dass er das implementiert IBM, hat. Wenn Microsoft was nimmt, was IBM schon kaputt am Anfang verfuscht hat.
Ja, ja.
Also, und dann noch 20 Jahre dann rumdoktert, wird das total super.
Ja, aber ich meine, krass, dass er das hier gebaut hat. Also
Respekt. Ja, ja. Naja, er hat sich auf jeden Fall da schon Mühe gegeben.
Muss man schon.
Kann man mal nicht.
Das ist krass, aber er hatte halt 2 Jahre daran gebastelt. Das ist schon eine beeindruckende Ausdauer. 2 Jahre dran gebastelt und dann braucht er doch noch einen Proxy.
Mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Das stimmt, ja.
So, gut. Japanische Forscher wollen auch ganz lange noch an was basteln.
Sie wollen auch basteln.
Und japanische zwar Forscher haben herausgefunden.
Haben herausgefunden.
Das war. Hier, Holz ins Weltall schicken kann.
Wir sagen ja immer, was mit Holz machen, wenn das mit Computer nicht funktioniert.
Yep.
Und
yep.
Sie wollen jetzt Satelliten aus Holz ins All schicken. Und das Problem ist ja mit Satelliten, die wir ins All schicken und so, die kommen irgendwie zum Teil wieder zurück und dann sind sie halt irgendwie nur noch so Weltraumschrott. Und das ist ja ein Problem, weil der sammelt sich irgendwie an und der bleibt dann da und macht irgendwie weitere Satelliten kaputt. Und darum wird halt irgendwie
extra. Den kann man dann recyceln oder was?
Ja, das ist halt.
Den kannst du runterschicken, der verbrennt halt, hoffentlich.
Zum Teil, komplett. Genau.
Und ja, aber das machst du ja mit deinem Elektrokram, der verbrennt ja auch.
Nicht oder? So gut.
Nicht so gut.
Ja, nicht so gut, aber die Atmosphäre ist schon ganz schön hardcore, wenn da quasi komplette, keine Ahnung, Asteroiden verbrennen in der Atmosphäre.
Ja. Aber.
Das darf man ja nicht vergessen.
Genau. Ihre Idee ist halt.
Oder ist das dann einfach so ein Bio-Ding?
Was? Holz zu nehmen? Also die Idee ist halt einfach Holz zu nehmen, weil das wohl besser und halt ohne schädliche
besser verbrennt.
Rückstände ja. Halt verbrennt. Und Holz an sich halt irgendwie, das blockiert halt irgendwie die elektromagnetischen Wellen nicht und so. Was halt auch ganz praktisch ist, wenn du da Antennen drin hast, was ja bei Metall dann irgendwie doof ist, oder wenn du da eine Antenne drin hast und dann Metall rundherum, funktioniert meistens nicht so gut. Du musst die wieder außerhalb haben und mit Holz kannst du die halt ins Innere verlagern und ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Aber es gab es wohl schon mal. Die NASA hat so ähnliche Dinge gemacht. Für die Erkundung des Mondes und ist wohl gerade so Start schwierig, weil und auch die extremen Bedingungen im Weltall, weil Wasser zum Beispiel dann verdampft und so und auch die Wärmeverteilung von Holz halt nicht so ideal ist. Aber interessante Idee hier aus.
Auf jeden Fall.
Satelliten aus Holz. Kann ja, man ja mal auch tun.
Lustig. Kann man tun, ja. Und andere Leute bauen irgendwelche Autos, die automatisch irgendwo hinfahren, wenn sie sich ein bisschen dreckig finden. Auch ganz.
Ja, also es ist noch nicht gebaut, also, aber die Idee ist da.
Ja,
ich und das ist Auto natürlich
nicht kaufen. So ein Schwachsinn, also echt.
Oh Gott. Das ist korrekt. Du würdest dieses Auto nicht kaufen.
Das.
Aber vielleicht gibt es ja andere.
Aber Ingo, hast du nicht eine Spülmaschine mit Ethernet gekauft?
Abnehmer.
War da nicht was?
Stimmt. Ingo hat auch WLAN, Quatsch gemacht.
Ja, mit WLAN, ja.
Mit WLAN.
Aber Ingo hat auch Quatsch gemacht.
Ja. Aber weißt du, da stelle ich schmutzige Sachen rein, die kommen sauber raus, mein Auto.
Und wofür brauchst du denn WLAN?
Ja, automatisch. Also.
Dass ich im Smart Home sehen kann, wie lange die Waschmaschine noch braucht. Ich kann jetzt also hier einen Tab aufmachen und kann gucken, wie lange die Waschmaschine noch wäscht. Und
stell dir vor, das könntest du für dein Auto. Ja. Das ist gerade losgefahren, um sich zu waschen zu lassen und könntest nachgucken, wann es denn wieder da ist.
Aber warum? Ich will nicht, dass das Auto selbstständig ständig irgendwie sich waschen fährt. Das kostet Geld.
Das kostet Geld.
Warte ab, Tesla hat ja am Anfang
also vielleicht
die Strom-Flatrate mitverkauft, dann gibt es den nächsten Autoanbieter, die verkaufen die Waschstraßen-Flatrate mit.
Okay, ja dann.
Ja genau, du kaufst so ein Auto ja, und dann macht es halt dabei automatisch
mit Flatrate. Ja,
ist dabei, ist doch nice.
Okay, dann nehme ich das. Einfach so ein Waschauto, bitte.
Also ich finde es auf jeden Fall eine spannende Idee.
Ja, so kann man es nennen.
Nicht wertend, nicht wertend, ja. Ja, also was, wo ich es mir vorstellen kann, ist wirklich so Carsharing, ja, bei ja so Firmenwagen vielleicht auch noch.
Aber wird das dann auch innen drin ja noch so gesaugt? Weil das ist, glaube ich.
Ja, also ich meine, wenn du quasi das Auto dahin schickst, dann kann natürlich am Ende auch noch jemand saugen. Das geht ja um den Supportvertrag, den du dann mit der Waschstraße hast oder so.
Na dann. Oder? Warten wir nochmal noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre.
Ich finde es krass, dass du für sowas ein Patent bekommst, weil ich meine, hä? Also was genau? Ja. Was genau
ich meine,
was genau erreicht hier Schöpfungshöhe? Also du hast halt ein
ja,
Auto.
Plus du musst es ja in Hardware umsetzen. Du kriegst ja nur die Hardware patentiert. Du kriegst ja nicht die Software patentiert, ja, dass ich das Auto
In Scan Europa nicht. Findet. In Amerika kannst du auch die Software patentieren lassen.
Ja, okay, na gut.
Also, aber hier, die Schöpfungshöhe liegt angeblich da drin, dass das System in der Lage ist zu erkennen, ob das Auto schmutzig genug ist.
So. Ja, genau.
Das ist schon eine Leistung wahrscheinlich.
Ja, aber genau. Und dafür werden verschiedene Indikatoren dann hergezogen und quasi so entsprechend genau. Das dann gemacht.
Wenn alle Leute ringsrum gucken, oh, sieht dreckig aus, dann ist wahrscheinlich ein Indikator.
Ja, klar, wenn die Leute so machen, dann ist ein Indikator.
Anstatt hier das Ganze mit den Daten hin und her senden, wo das Auto längst gefahren ist, also bei was für einem Wetter es gefahren ist, könnte man nicht da einfach Oberflächensensoren auf den Lack packen? Also es gibt ja schon Oberflächensensoren für die Windschutzscheibe, die erkennen, ob da Regentropfen drauf sind. Dann kann ich doch auch erkennen, ob auf dem Lack auf dem restlichen Lack vom Auto Schmutz ist oder nicht.
Tja.
Würde ich jetzt mal so ganz naiv denken.
Keine Ahnung. Vielleicht ist das doch nicht so einfach.
Vielleicht
reicht Schöpfungshöhe, wer weiß das schon. Also ich habe mir das noch nie.
Also. Ja, die Sache ist halt quasi, wenn du quasi weißt, dass geregnet hat, dann weißt du noch nicht, ob du durch den Matsch gefahren bist. Zum Beispiel. Oder?
Einfach schmutzabweisende Lacke auf alle Autos. Dann braucht man
klar, einfach so eine Nanobeschichtung über das komplette Auto ziehen. Auf alles drauf. Auf deine Winterreifen ist ja auch scheißegal. Ja. Überall drauf.
Hauptsache es bleibt
einmal sauber. Einmal eindampfen. Hauptsache es bleibt sauber. Eindampfen, dann brauchen wir nicht dieses eine, dass es zur Waschanlage fährt.
Ja.
Nee, ist eine gute Idee.
Okay.
Ingo hat einfach die Tricks.
Ja. Ich weiß, wie das geht. Mhm. Genau. Ich war auch nicht beteiligt an der 10-Jahres-Studie zu diesen gewalthaltigen, verherrlichenden Spielen, die Gott sei Dank nicht so schlimm sind, weil man hat jetzt rausgefunden, ist alles nicht so schlimm. Lasst eure
amerikanische Kinder, Wissenschaftler haben herausgefunden.
Ja, lasst eure Kinder ruhig gewalthaltige Spiele spielen, weil die machen nicht aggressiver, als sie sowieso schon sind, die Kinder.
Nein, doch. Oh.
Wie jetzt?
Bin ich also wirklich überrascht.
Ja, gut. Das ist aber nur auf die Gewalt bezogen, oder? Also, weil ich finde, in dem Artikel wird ja auch GTA angesprochen und ich finde, das, was an Szenerie in GTA durchspielt wird von den Kids, ist unter Umständen ja schon ein bisschen desensibilisierend, oder? Hm.
Da könnte man eine 10-jährige Studie zu machen und und wir können uns dann zum 20-Jährigen von Binärgewitter darüber unterhalten.
Nice. Tolle Idee. Mach das doch mal. Fang doch jetzt mal die Studie an.
Ja, aber also ich meine, GTA ist 18 plus, nicht? Also sowieso
sollte man seine Kinder
also oder Teenager man sollte seine 10-jährigen Kinder vielleicht nicht GTA spielen lassen. Das also aber man lässt ja seine 10-jährigen Kinder auch nicht irgendwie Alkohol konsumieren, außer man ist auf dem Land. Das ist natürlich anders.
Da muss genau, man.
Machen wir hier nur so.
Das halt,
nur so. Wir füllen die immer
halt ab. Normal, aber das ist halt auch da vielleicht nicht.
Ja. Nee, das ist total gut. Die schlafen die besser.
Ja. Also, das halt. Ja. Aber nachher? Weiß ich nicht.
Aber es ist ja schon mal gut, dass wir herausgefunden haben, dass das mit den gewalthaltigen Spielen nicht aggressiver macht als als Kinder sowieso schon sind dann. Oder Erwachsene dann nach 10 Jahren. Wie auch immer.
Ja.
Kommen wir weiter, oder? Da müssen wir da jetzt noch weiter drüber reden.
Hat auch Insights? Niemand damit gerechnet, dass das irgendwie aggressiver macht, oder? Oder habt ihr damit gerechnet?
Ja, das ist ja auch nur, um Politikern dann, wenn die wieder so ein Argument, hier, Klappe, da, ja, Studie. Ja. Ihr hört ja jetzt bei Corona auch alle immer auf das, was die Wissenschaftler sagen, deswegen hier Studie.
Ja,
schön, okay. Den konnte ich mir leider nicht verkneifen. Kommen wir zu Linux Mint.
Ha, Linux Mint. Bestes Linux.
Ja, depends.
Nach DistroWatch vermutlich, oder? Sind wir auch bestimmt.
Nee, da ist es doch immer noch dieses MX-Linux oder so. Dieses Anti-X.
Ja. Haben wir schon lange nicht mehr. Das müssen wir jetzt leider herausfinden. Bestes Linux ist MX-Linux.
MX-Linux.
Ja, das sag ich doch. MX-Linux, Gott sei Dank. Das sind auch die echt das Beste.
Aber bestimmt kommt gleich danach Linux Mint und das ist jetzt in der Version 20.1. Wir haben doch schon 21. Müsste es denn nicht 21.1 sein?
Tja.
Ich verstehe das nicht. Das ist ein komisches Namensschema.
Ich weiß gar nicht.
Ich hätte jetzt
keiner weiß sowas genau.
Also, aber wenn Linux Mint clever gewesen wäre, hätten sie sich 21.1 genannt.
Aber was man ihnen zugutehalten muss, sie sind auf Platz 3. Also zumindest in den letzten 6 Monaten. Hier was bei DistroWatch.
Von wie viel?
Von unendlich.
Von allen.
Keine Ahnung.
So viele
unendlich.
Also sicher
es mal gibt ja unendlich viele Linux-Distributionen.
Ja. Also sicher von mal von den 100, die hier auf der Startseite direkt gelistet sind, aber es ist bestimmt noch größer. Von dem her muss gutes Linux sein. Und sie haben ja diesen eigenen Desktop, dieses Desktop-Oberflächendings, Cinnamon, was gerade so für Leute, die nicht so ein Linux haben wollen, ganz cool ist. Weil es halt nicht so. Fühlt sich halt nicht so nach Linux an und ist mehr so auch praktisch für Leute zu benutzen. Was eigentlich
reicht.
Coole Sache. Ein guter Umstieg eigentlich.
Coole Sache ist für Leute, die sich halt irgendwie nicht 24/7 mit Computern beschäftigen wollen. Und sonst so neue Pakete. Aktualisierter Kernel. Gutes Linux, wenn ihr mal so ein Linux wollt.
Okay,
gut. Ja. Kann man gut bei Nutzern installieren.
Genau.
Und bei laufen lassen.
Eltern oder eigenen Kindern oder so. Um Leute an Linux heranzuführen, ist ein tolles Linux.
Gut.
Dann kommen wir zu den Themen und zum Felix, der vielleicht Ctrl-J drückt oder Ctrl-U oder Ctrl-H. Wer weiß, immer schon so.
Genau. Das steht oben. Das steht oben, was ich machen muss.
Ja, Ctrl-J. Ja, du könntest dir das einfach merken, vielleicht.
Könnte ich.
Genau.
Aber dann müsste ich mir das merken und da ist so viel anderes Zeug in meinem Kopf schon drin.
Ich sehe das.
Okay, was haben wir denn für Themen?
Bam, wir haben ein Thema. Und zwar, kennt ihr VTuber oder VStreamer?
Nee.
Nicht?
Ist das sowas wie
OBS?
Nee. Ist keine Software.
Ist das sowas?
Das ist so.
Okay. Ist das sowas
VTuber,
wie
VTuber. Ein VStreamer. Yay, yeah, Alter.
Ja, genau.
Nee, auch nicht?
Fast.
Doch?
Das W steht für Virtual. Und
also Corona macht echt lustige Dinge. Surprise, ja, okay. Surprise. Also wir machen jetzt.
Wir stellen uns vor, so ein normaler Streamer, YouTuber, der nimmt so weiß ich nicht, so eine Kamera.
Dinge?
Hält sich die ins Gesicht, spricht da rein, streamt das oder macht irgendwie so ein Video, lädt das auf YouTube hoch. Jetzt kann man das natürlich irgendwie weiterdenken. Es gibt diese Game Engines und Unity zum Beispiel. Und da kann man so Character reinbauen. Dann hat man so normale Computerspiele. Und diese, anstelle eines Computerspieles könnte man ja jetzt hingehen und sich zum Beispiel so ein Streaming-Setup bauen, wo man dann halt irgendwie so ein Character ist, der so vor einem Computer sitzt und irgendwie Dinge streamt. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel steuern über so ein Full-Body-Motion-Tracking-Suit. was ich bis vor kurzem auch nicht wusste, dass die Technologie schon so weit ist, aber irgendwie so richtig überraschend ist es ja auch nicht. VR und so ist irgendwie und dieses Motion-Tracking-Zeug ist halt irgendwie auch immer besser geworden. Es gibt halt so Motion-Tracking-Suits, die du halt anziehen kannst und irgendwie auch dein Face tracken kannst und irgendwie all diese Inputs, die du da bekommst, kannst du ja dann direkt in deine Game Engine reinpipen und da halt einen Charakter steuern. Und das Ding, was ich da gefunden habe oder gesehen habe, nennt sich Code Miko. Und das ist halt so ein Twitch-Channel. Da ist halt jemand hingegangen und hat halt genau das gemacht und hat sich halt so in der Game Engine im Prinzip das ganze Zeug zusammengebaut und dann halt so ein Full-Body-Motion-Tracking-System, womit das Ganze dann halt gesteuert wird. Und das erlaubt halt für neue Interaktionsdinge, die du vorher irgendwie nicht machen kannst. Was du ja bei Streams häufig hast, ist, dass du irgendwie so spenden kannst, irgendwie so Bits oder je nach Plattform halt auch irgendwie Direktgeld oder keine Ahnung was. Und wenn du halt eine Person in der Game Engine bist, kannst du die Leute natürlich alles kontrollieren lassen im Prinzip. Weil das ist halt irgendwie ein Input und das ist halt eine Game Engine, kannst du das da reinpipen und kannst du dein Character Model beispielsweise basierend auf Inputs vom Chat verändern lassen. Und das ist zum Beispiel etwas, was sie da macht. Man kann Chat und wenn man da irgendwie ein bisschen Geld einwirft, kann man halt im Prinzip den Character mitdesignen und kann da halt Attribute des Charakter-Aussehens beeinflussen. Und ich finde das super interessant. Ich habe hier mal einerseits den
Twitch-Ding
sie verlinkt und andererseits so ein kleines Erklärvideo, wo man auch viel von der Technik dahinter sieht, mit dem Face-Tracking oder auch mit so Dingen wie sie hat beispielsweise ihr Smartphone Screen ist halt direkt gemappt auf einen Input im Game im Prinzip, in ihrer Game Engine. Das heißt, alle Dinge, die sie auf dem Smartphone sehen kann, sind halt auch auf dem Smartphone in Game. Das heißt, das ist halt sieht halt ziemlich interessant aus, weil du kannst halt wirklich so, du interagierst halt in der echten Welt mit deinem Phone. Und die Dinge passieren halt irgendwie auch in dieser Online-Welt. Und du kannst halt auch, was sie gesagt hat, was ihr Ziel ist, irgendwie dann halt irgendwie irgendwann mal halt so ein volles RPG-Spiel zu machen. Das heißt, du kannst im Prinzip aus deinem Setup, aus deinem Raum, aus deinem virtuellen Raum, den du gebaut hast, dann im Prinzip einfach ins Spiel reinlaufen und deinen Controller in die Hand nehmen und dann mit diesem Charakter spielen. Weil es halt ein ganz normaler Game-Charakter.
Also ich finde das schon ganz schön abgefahren. Ich habe gedacht, dieses TikTok ist quasi voll Zukunft und nur die Kids benutzen, aber das ist ja quasi das allernächste Level. Das ist super crazy einfach.
Ist verrückt, was, also irgendwie, keine Ahnung, überlegt man sich auch nicht so. Also ist auch es gibt's auch schon ziemlich lange.
Ja, aber wenn man das hier sieht, das wird ja einfach nur da offensichtlich, was für eine beschissene Zeitverschwendung TikTok ist. Das ist hier so viel cooler.
Also eben, es ist irgendwie wohl nichts Neues. Also es gab das irgendwie schon länger. Das Problem ist halt irgendwie, ich glaube, wir sind jetzt dann so langsam am Punkt, wo die Technologie halt irgendwie so einigermaßen bezahlbar ist und das halt irgendwie möglich wird. Also den Motion Tracking Suit, den sie da verwendet, kostet, glaube ich, irgendwie $30,000. Und wenn man irgendwie so Independent Creator ist, zahlst du zwar nur die Hälfte, aber das sind halt irgendwie immer noch ungefähr 15.000 Dollar. Das ist halt eine Menge Geld immer noch, aber es kommt ist halt so
eine
langsam.
Gewaltige Hürde, ja.
Es kommt halt so langsam in Range, wo du dir als Privatperson hingehen kannst. Und die Tracking-Technologie und so, die hat sich jetzt halt über die letzten paar Jahre auch recht mitentwickelt. Und ich glaube, es ist halt so langsam, ja, im Bereich, wo das möglich wird. Und ich weiß nicht, ich kenne mich da halt überhaupt nicht so in dem Space aus, aber dieses Code Miko Projekt scheint wohl auch irgendwie jetzt halt was zu sein, was irgendwie ein bisschen größer ist und halt auch ein bisschen erfolgreicher. Ja.
Also halt es gibt, habe ich auch schon mitbekommen, es gibt quasi dieses VTuber-Zeug schon länger irgendwie. Also da gibt es auch, ich habe eigentlich gedacht, das ist eher so ein kommerzielles Thema, also quasi so eine, du hast so eine Agentur und anstatt, dass sie halt Leute anstellt, die essen oder so, keine Ahnung, was halt solche YouTuber-Leute halt machen, oder halt mit den Leuten reden, hast du halt virtuelle YouTuber. Das heißt, es ist nicht so wichtig, wie die Person aussieht, die dahinter redet. Muss quasi nur eine Stimme haben. Und das macht natürlich ein paar Sachen einfacher. Ja, genau. Und da gibt es quasi einiges an Charakteren schon jetzt. Aber in Europa habe ich gedacht, es ist noch nicht so richtig angekommen. Sehe ich das gerade anders?
Ich hab halt das Gefühl, oder so, dieses Code Miko ist halt wirklich nochmal so irgendwie so ein Level mehr als einfach nur so, ja, wir haben jetzt halt irgendwie so hier unseren Charakter und wir lassen den jetzt halt Dinge machen, weil es gewisse Dinge einfacher macht für uns, weil wir irgendwie nur eine Voice brauchen und halt das irgendwie nur in der Game Engine irgendwie animieren müssen. Ist schon so ein bisschen Next Level halt irgendwie mit dem Full Body Tracking. Und so wie ich das verstanden habe, gibt's auch irgendwie eine richtige Backstory dazu. Die Frau, die das macht, die sich irgendwie, ich glaube, The Technician nennt, die hinter diesem Projekt steht, macht halt irgendwie auch sonst noch Videos, wo sie halt dann irgendwie auch halt die Technologie dahinter zeigt und so. Ich fand super interessant, dass es sowas gibt und wie weit dieses Zeug irgendwie mittlerweile ist.
Ja, schon cool. Also quasi diese Interaktion ist, denke ich, was Neues. Also davor war es halt quasi so ein Chatten und dann antwortet dieser Charakter, egal ob jetzt virtuell ist oder echt. Aber quasi in diese virtuelle Welt quasi mit Einfluss nehmen, ist, denke ich, relativ neu.
Ja, das
ist schon spannend auf jeden Fall. Aber also dieses ganze Ding.
Ja. Ja, aber eigentlich ja auch offensichtlich, oder? Das, also würde man so denken, dass man halt irgendwie, ja, okay, du hast dann irgendwie eine Game Engine, logisch kannst du da irgendwie alle Inputs, logisch bekommst du da alle Inputs rein. Und darum, ja, warum soll der Chat irgendwie nicht Einfluss nehmen können auf Dinge, die in dieser Game-Welt dann halt irgendwie passieren sollen.
Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Konzept.
Ja, kann man sich ja mal
sieht cool aus
anschauen. Gerade so das Explain-Video ist irgendwie 7 Minuten und dann sieht man halt auch irgendwie den Motion-Tracking-Suit und wie das mit dem Phone funktioniert und so. Ist eigentlich eine gute Einführung.
Okay.
Genau.
Coole Geschichte. Hat jemand was zum Rumheulen von euch?
Ja,
der Na Felix klar.
weiß immer noch nicht, welche immer. Taste er drücken muss.
Achso.
Das ist mein
erstes. Ja, Anliegen. Stimmt. Warte.
Hier, Ctrl-J. Ctrl-J.
Ha, gefunden, Ctrl-J.
Genau.
Ctrl-J.
Und dann habe ich ja
schon gesagt,
gespoilert, ja. Nvidia-Grafikkarten. Ich habe mir, ich habe mir keine GTX 980 gekauft, sondern ich habe die übernommen.
Das ist runtergefallen irgendwo.
Die ist irgendwie runtergefallen, genau.
So ja, da hat sich wahrscheinlich jemand eine RTX gekauft und hatte die GTX jetzt übrig.
Ja, da hat sich irgendjemand, wie heißt sie? 380? Ist RTX 380 oder ist GTX 380?
Ja.
Ja, ja, genau. Da hat sich jemand so eine 380.
Also so eine 3060 so eine, oder so eine 3080.
So eine 3080. Und
ja, genau.
Dann ist die halt irgendwo hinten runtergefallen und da ich ja, was wir schon hatten, ich spiele halt immer noch die gleichen Spiele wie damals.
ist auch kein Problem, wenn man 10 Jahre alte Grafikkarten nimmt. Ja.
Genau, spielt es halt auch absolut keine Rolle. Also es ist immer noch ein massives Upgrade von der Grafikkarte, die ich vorher hatte. Vorher hatte ich, glaube ich, die was hatte ich denn? Die 750 Ti oder so. Irgend sowas. Das ist halt irgendwie eigentlich ein rechtes Upgrade, aber brauche ich eigentlich nicht. Aber was halt echt dumm ist, dieses Nvidia, der Nvidia Open Source Treiber ist halt einfach arschig. Das ist echt, ja.
Deswegen nimmt man auch AMD. Das weiß doch eigentlich jeder.
Genau, genau. Das ist halt, ja, wenn man selber Grafikkarten kauft dann und irgendwie auch ein Linux einsetzen will, dann sollte man sich AMD Grafikkarten kaufen. Das ist definitiv the move to go.
Das sag ich seit Jahren. Seit Jahren. Meine Rede.
Genau. Da könnt ihr auf den Ingo hören, da hat er leider recht. Das so. Unter Windows spielt es irgendwie nicht so eine Rolle. Da sind sie beide gleich arschig.
ja. Da halte ich mich raus. Da kenne ich mich nie aus.
Ist halt so, da musst du irgendwie in beiden Fällen musst du irgendwie so einen komischen Treiber installieren, dass du das irgendwie einigermaßen dass das einigermaßen läuft. Aber ja, genau, der Open-Source-Treiber ist halt echt arschig. Zum Beispiel, was er nicht kann, ist irgendwie diese Fans anzusteuern. Das heißt, die laufen einfach so standardmäßig mal auf 100%. Was bei einer
Düsenjet-Atmosphäre.
Kein Fan.
Was bei einer GTX 89, die irgendwie so drei so relativ große Fans, die doch ordentlich Krach- und Lüftervolumen haben, dann gar nicht mal so gut ist und dann muss man halt irgendwie diesen proprietären Treiber installieren, was irgendwie auch so ein Gefrickel ist, weil irgendwie das dann für jede Kernel-Version gebaut werden muss. Ja, alles echt traurig. Nvidia, what the fuck?
Tja. Nichts in Ordnung. Zeig dir den Stinkefinger bitte.
Genau. Ja, mach Nvidia. Einen Torwalz.
Mach den Torwalz, genau.
Pull den Torwalz und sag, fuck you, Nvidia. Aber fairerweise muss man sagen, wenn es man mal installiert hat und so, ja, eigentlich, es funktioniert dann halt irgendwie gut genug. Ich habe jetzt zwar noch nicht irgendwie Spiele auf Linux gespielt. Ja, vielleicht muss ich da mal auch eine andere Lösung finden, dass irgendwie ich nicht ein Dual Boot auf dem Rechner habe, sondern halt irgendwie ein dedicated Rechner für Linux und irgendwie ein dedicated Windows, wo ich dann halt auch irgendwie die Nvidia, weil wenn wir ehrlich sind, hier um ein Studio Link Screen und zwei Terminals und irgendwie in Audacity anzuzeigen, reicht eigentlich auch die Onboard Grafik Power vermutlich gerade so knapp aus.
Nein.
Da bräuchte ich vielleicht nicht unbedingt eine GTX 89. Das würde dann das Gesamtsystem auch so vom Strombedarf vermutlich ein bisschen drücken. Könnte ich mir vorstellen, ohne das nachgemessen zu haben. Wenn da nicht noch so eine fette Grafikkarte mitläuft. Aber ja.
Die hat die auch schon einen eigenen Stromanschluss?
Ja, na klar, ja, stimmt, natürlich.
Na klar. Also gibt's die noch ohne eigenen Stromanschluss? Ich glaube.
Ja. Ja gut, wenn sie drei Lüfter hatte, war die Frage eigentlich überfällig.
Ja, ja. Ja, brauchen schon die drei Lüfter den extra Strom.
Was sind das, diese 2x6-Pin? Ah, was ist das?
Ja, keine Ahnung. Es wird doch alles besser. Das hatten wir doch auch in einer der letzten Folgen, dass das mit dem Stromanschluss alles besser wird irgendwann.
Ja. Na klar, direkt morgen wird alles besser. Wissen wir ja.
Ja.
Genau. Muss ich nur mal jemanden hinsetzen und den Standard durchdrücken.
Nicht bei YouTube, ne? Weil YouTube macht jetzt komische Dinge. Bin ich gestern drüber gestolpert und die fragen einen jetzt so wie früher Windows bei jeder Kleinigkeit, willst du wirklich? Gestern war es dann das Anklicken von Links, die zu einer externen Plattform führen. Also gute YouTuber, die schreiben ja unter ihre Videos so weiterführende Links. Ja, und dann klickt man da drauf und anstatt, dass man auf der Seite landet, wo man hin will, kommt erstmal die Nachfrage von YouTube. Willst du YouTube wirklich verlassen?
Du willst und? Doch nicht schon gehen.
Warum? Willst du's? Das ist ja jetzt die relevante Frage.
Willst du? Ich wollte, jedes Mal, ja. Ich wollte.
Oh, ja. Okay. Die Frage ist halt so.
Na gut. Und es gibt auch nicht die Option, frag mich bitte nicht mehr.
Ja, die Frage ist halt so, wer klickt aus Versehen auf diese Links?
Also was ist. Und wer ist dann nicht in der Lage, direkt wieder zurückzuspringen, wenn er aus Versehen auf Links geklickt hat?
Irgendwie, also ist mir noch nie passiert, dass ich auf einem YouTube-Video irgendwie, weil normalerweise musst du ja dann, sind es ja sowieso schon zwei Klicks, weil du musst ja irgendwie diese, wie heißt das, Videobeschreibung
die oder Description so, ausklappen und
genau,
dann,
ja, genau. Ausklappen und dann klickst du nochmal auf einen Link und das ist mir jetzt wirklich noch nie in meinem ganzen Scheißleben passiert, dass ich das aus Versehen gemacht habe. Noch nie.
Mausgerutscht, Mann.
Mausgerutscht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Nein, es ist nur nervig. Es ist die Fortsetzung der Cookie-Banner. Es ist, das Internet wird immer nerviger.
Dürfen die das?
Von wegen Cookie-Banner. Kennt ihr den, wo er so, man drückt so und dann sagt man irgendwie okay und dann sagen sie so Processing und dann geht's irgendwie so, weiß ich nicht, 10 Sekunden, 5 Sekunden? Wo es so sagt, Processing Preferences, bevor man irgendwie weitermachen kann. Und da steht dann auch, this may take up to a few minutes to process. Das so, hä?
Das ist doch bestimmt so ein Content Manager, der die Einstellungen an alle Third Parties schickt.
Ja, genau.
Und dann dieses, wissen sie halt nicht, wann die da zurückkommen.
Dieses, ich glaube von TrustArc. Das ist irgendwie so ein Ding, was du dir klicken kannst. Und dann also ist halt irgendwie dann Third Party, du hast das halt irgendwie Third Party an diese Leute abgegeben und dann hast du erstens mal ein scheiß UI und dann genau, dann änderst du irgendwelche Einstellungen, dann klickst du auf Save und dann geht's halt wirklich so ein paar Sekunden lang, wo es dann sagt so, ja, ich speichere jetzt, ob du da irgendwie welche Häkchen gesetzt hast oder nicht, irgendwie in Datenbanken und das geht jetzt halt nun mal, weiß ich nicht, 10 Sekunden, 5 Sekunden.
Ja, dementsprechend muss man einfach sagen, das, was GitHub gemacht hat, ist the way to go. Baut Webseiten, die nur technisch notwendige Cookies haben und dann braucht ihr auch keine Consent, Cookie Consent Manager, irgendein Quatsch.
Ja, das wäre schön.
Das wäre mal gut.
Das wäre mal Zukunft, die wir wollen.
Ja. So ist das.
Dann hier, Netzwerkspeaker. Also ich habe meine Sonos verkauft. Ich weiß nicht, wer hier rumheulen möchte über Netzwerkspeaker.
Ja. Es geht ja um. Ich wollte weinen. Ich suche Netzwerkspeaker, die nicht scheiße sind.
Nein.
Nein, will ich, suche ich das nicht?
Ja doch, aber wir haben ja schon festgestellt in der Gruppe, nein, gibt's nicht.
Also gibt's halt nicht.
Ach so, es gibt keine.
Also ich glaube, es gibt. Also du musst irgendwie. Ich meine, das Sonos-Zeug, meine Eltern haben das immer noch. Und ich meine, es ist schon praktisch. Und es funktioniert irgendwie auch einigermaßen. Aber es ist halt irgendwie, die haben ein paar arschige Dinge gemacht und du brauchst halt mittlerweile irgendwie so einen Account und so. Das ist halt irgendwie alles mit Cloud. Wie halt so überall. Und bei vielen anderen sieht das halt irgendwie ähnlich aus. Und ich für mich bin echt zurückgegangen auf irgendwie, ich habe halt meine Lautsprecherbox und da habe ich halt ein AUX-Kabel dran und da kann man halt Dinge anstecken und Dinge abspielen. Ja.
Das ist ja quasi wie in den 90ern, wie früher.
Beziehungsweise ich habe.
Ja, ich habe halt. Ja. Ja, das Ja, erzähl mir erstmal deine Geschichte zu Ende.
Ich habe eine Trauergeschichte. Also es hat noch Bluetooth, das heißt, mein iPad ist, ich habe halt ein iPad und das halt dauergekoppelt und ich wechsle da auch nicht mit irgendwie so Multi-Device, sondern es ist halt das iPad, was irgendwie mit diesem Bluetooth gekoppelt ist und dann funktioniert es auch ganz gut. Aber sobald man da irgendwie mal kurz was vom Handy abspielen möchte, dann, das geht halt nicht.
Das ist halt nicht. Einfach so das mega Gefrickel, ja.
Ja, das ist halt, das kannst du vergessen. Du kannst irgendwie so Bluetooth-Zeug, kannst du so ein Gerät, das funktioniert ganz gut. Wenn du da mehrere Geräte, das irgendwie, das ist dann immer gleich wieder traurig, glaube ich.
Naja.
Okay. Zumindest so in meiner Erfahrung. Ja,
also ich hätte gerne quasi so eine kleine Lautsprecherbox, wie es von Amazon und Google und so gibt. Also die den Formfaktor. Ja? Ja. Also quasi so klein in die Ecke stellen und dann kommt Musik raus, wenn man quasi von Home Automation sagt, bitte Musik rauskommen lassen. Oder von einer oder irgendwas ausgeben per Text-to-Speech oder sowas. Sowas quasi bin ich auf der Suche. Und ich tue mich da echt schwer, da irgendwie was Sinnvolles zu finden. Es ist halt einfach entweder alles gigantisch groß, also quasi so ein Formfaktor Fernseher, ja, also, ja. So einen riesigen Lautsprecher, den du an die Wand hängst, aber das ist ja auch Quatsch.
Kleines Ding ohne Cloud,
immer ohne Cloud, das ist quasi das Wichtige.
Wenn du so einen Fernseher nimmst, dann kannst du drauf Titzen laufen lassen und nur schon deswegen. Das ist doch
sexy.
Ein Argument.
Nee, also ich meine, was ein Ansatz für ein Selbstbauprojekt sein könnte, ist, ich habe als anstatt einer von diese Boxen, so eine den Kindern zu kaufen, habe ich eine Phony-Box gekauft. Es gibt Leute, die haben sich die Mühe gemacht, da sehr ausführliche und gute Anleitungen für zusammenzuschreiben, wie man auf Basis von einem Raspberry Pi, einem RFID-Card-Reader, eine USB Sound Interface für den Raspberry Pi und ein paar Speakern eben so eine Box baut, die das gleiche tut wie die teuren Tony Boxen heißen die, genau. Und dann kannst du, wenn du deinen RFID Chip dann auf die Box legst, dann spielst die nächste Hörbuch, das die Kinder gerne hören. Oder wechselt zur Musik, die die Kinder gerne hören. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen, weil dann in den Anleitungen ist auch dran, wie man mit den Buttons an den GPIO-Pins von dem Raspberry Pi das aktiviert. Und das war sehr easy, mit ein bisschen Linux-Vorerfahrung natürlich. Und ich kann mir vorstellen, das müsste ja eigentlich der Weg sein, wo du das über ein Raspberry Pi ganz prima steuern kannst. Ja. Da brauchst du nur noch ein paar vernünftige Speaker.
Ja, ich habe halt gehofft, eins quasi Formfaktor klein, ohne da rumfrickeln zu müssen, was machen zu können. Aber ich glaube, es geht halt einfach nicht. Was ich natürlich vergessen habe, ist kein Cloud Alexa Bullshit Google Quatsch. Ja. Aber das war ja klar in der Runde hier. Ja.
Nee, also dann selber bauen. Gibt ja einiges. Da kannst du, weiß ich nicht.
Es ist halt aber,
was davor hängt, was mit Puls Audio, keine Ahnung, streamst halt was hin, gibt's halt, auf der Box aus.
Es ist halt Gefrickel. Es ist halt echt
Gefrickel. Natürlich.
Also ich meine, es geht. Ich meine,
gibt's halt nicht.
Ich mach das auch. was ziemlich geil ist, es gibt diese, habe ich glaube ich auch schon mal gepickt oder so, es gibt diese Hi-Fi-Berries. Wo du halt wirklich irgendwie ordentlich Audio auch aus den Raspberries rausbekommst, über diesen GPIO-Head, den das Raspberry hat, kannst du dann da einfach irgendwie ordentliches Audio raufstecken und dann kannst du da über dieses, wie heißt der Connector RCA, glaube ich, dieser Standard-Audio, wo du dann auch direkt Boxen anschließen kannst oder noch einen Verstärker oder keine Ahnung was. Es ist schon ganz geil, aber das Problem ist halt, dass das Ganze rumherum, irgendwie Apps oder wie du dann die Musik da tatsächlich rauf und raus bekommst, ist halt ein Gefrickel. Also weil ich hab sowas so für in ziemlich einfach mal so für Radiozeug gebaut. Ich glaube, das gibt's auch noch irgendwo.
Da muss ich direkt nochmal eine Lanze für die Phony-Box brechen, weil es ist wirklich einfach, da Zeug drauf zu bekommen, MP3s drauf probieren oder Netzwerkspeicher einbinden und spielen lassen. Die haben sogar, eine Web-Oberfläche, wo man dann mit Mobile Phone das Ganze auch bedienen kann, wenn man eben keine Buttons dran frickeln möchte oder die Buttons gerade zu weit weg sind und man nicht von der Couch aufstehen möchte. Das ist sehr nice. Und die haben ein ein Scraper für gewisse Videoplattformen, wo du dann nur die URL da rein pasten musst und sie holen sich dann das Audio von diesem Videostream runter und speichern das auf dem Raspberry Pi dann ab. Und dann kannst du das dort immer wieder abspielen.
Kannst du noch einen Link dazu machen, wenn du jetzt schon so lange drüber geredet hast?
Ich such die Phonebox-Links raus, ja.
Okay, perfekt.
Ja, nice. Ja, das klingt vermutlich, es klingt ein bisschen so wie das, was ich irgendwie gebaut habe, aber halt in einiges komplexer und einiges
mehr Krams.
Funktionieren da eher mit Spotify und MP3-Zeug und RFID und keine Ahnung was.
Ja, also ich habe halt, wie gesagt, gehofft quasi, dass mir sagt so, ja, nimm einfach dieses Gerät und es hat keine Cloud und es hat genau deine Anforderungen und das kostet nur 50 Euro und du kannst da hier in Mediamarkt gehen und es kaufen. Aber nee, ist natürlich nicht wirklich überraschend.
Ganz viele natürlich Bluetooth-Quäken, die man sich kaufen
kann. Ja, aber Bluetooth ist einfach der größte Scheißmüll, ja. Ohne Witz. Ich habe nur Probleme mit scheiß Bluetooth, deswegen nicht benutzen. Kann ich auch gleich ein scheiß Kabel ranstecken, das wäre mir auch egal, ja.
Und ansonsten, also ich hab diese Speaker von Yamaha Music Cast, da gibt's auch in verschiedenen Formen.
Aber die sind auch eher so Fernsehgröße wieder, oder?
Nee, also gibt's auch in Fernsehgröße, aber gibt's auch fast, also nicht ganz so klein wie diese, von Echo, nee, wie heißen die? Doch, Amazon.
Ja, genau.
Ist die Echo?
Ja.
Aber schon klein. Also diese 20er Reihe da, Musicast 20 oder so, die ist nicht groß. Ist ein Netzwerkspeaker, da kann man, weiß ich nicht, kannst du Bluetooth hinschicken, dann kannst du aber Airplay hinschicken oder kannst dich auf der Oberfläche einloggen, Updates einspielen oder DNA-Zeug machen. Hast du nicht gesehen. Ich meine, die hängen im Netz, aber du kannst sie natürlich ohne Cloud betreiben, wenn du willst. Verbietest du hier halt den Internetzugang. Man kann das auch an Amazon und Google koppeln, aber muss man ja nicht. Von dem her wäre das eine Möglichkeit, was man kaufen kann und benutzen kann. Aber das ist so, ob du jetzt Sonos nimmst oder Yamaha nimmst oder XY nimmst. Also ich meine, die kannst du ja alle als Netzwerkspeaker betreiben, ohne dass du die Cloud haben musst, oder?
Genau, schon, aber quasi dieser Formfaktor ist schon schwierig, irgendwie da was zu finden, was irgendwie sinnvoll ist. Also
Musicast 20,
kannst du mal gucken. Aber ist schon, von der Höhe her wie so ein Blumentopf, würde ich sagen.
Genau, gibt's auch noch kleiner, aber da musst du wieder einen richtigen Lautsprecher dran tun, das wäre dann Quatsch irgendwie.
Nee, das ist ja der super Quatsch. Kann ich mir auch gleich einen Raspberry Pi da hinstellen, der hat dann gleich einen Effekt quasi. Ja. Ja, gut. Muss ich noch weiter schauen. Aber wenn ihr noch eine Idee habt, gerne. Ich bin für solche Sachen offen, wenn es da irgendwann mal was irgendwie geben sollte.
Genau. Oder vielleicht hat der eine oder andere Hörer ja was und kann einfach mal dazu schreiben.
Ja. Also grundsätzlich.
Was sich vielleicht lohnt.
Ja, grundsätzlich wäre das auch etwas, was ich gerne hätte, aber ich habe ehrlich gesagt einfach aufgegeben. Und gesagt, dieses Low-Tech mit einfach AUX-Kabel ein- und ausstecken und so. Und irgendwie ein iPad für den Kram, den ich irgendwie regelmäßig abspiele, der dann halt einfach auf dem iPad lebt und irgendwie mit dem Speaker connected ist, das reicht dann. Ist dann irgendwie good enough.
Okay, trauriges Thema. Kommen wir doch wieder zu besseren Sachen. Ihr habt was gelesen.
Haben wir das?
Wenn du Ctrl-J gedrückt hast, dann haben wir das. Sonst nicht, sonst haben wir nichts gelesen.
Okay, warte, ich versuch das mal. Und pup. Okay.
Und zwar haben wir gelesen, dass People are not resources. Das ist eigentlich ziemlich einfach.
Was?
Surprise, surprise.
Ach, aber es heißt doch Human Resources.
Genau, aber das halt, ist halt auch nicht so. Ja. Nein. Einfach. Die Argumentation ist halt so ein bisschen, erstens mal ist es halt immer ungenauer. Und zweitens mal kommt es halt ein bisschen drauf an, wie man Dinge benennt. Und darum, ja, kann man, ja, sollte man vielleicht nicht irgendwie Menschen als Resources bezeichnen. Und da gibt es eine, die hat, glaube ich, Markus retweetet, die habe ich ihn gestern oder heute gesehen, diese Flowchart, should I say resources? Ja. Und wenn man halt Menschen meint, dann kann man einfach Menschen sagen. Wenn man Menschen und Dinge meint, dann kann man Menschen und Dinge sagen. Und wenn man nur Dinge meint, kann man auch einfach Dinge sagen. Weil normalerweise Resources halt auch so super unspezifisch. Also wenn ich mit Resources dann irgendwie Laptops meine, dann kann ich halt einfach Laptops sagen. Und wenn ich irgendwie, statt irgendwie einfach nur Resources.
Das ist so ein Denglisch-Sprech. Ja, wir müssen hier Ressourcen rankarren oder wir müssen Ressourcen enablen. Ne? Es ist im Deutschen ist es ganz oft dieses Denglisch-Zeug und ich glaube, ansonsten kommt das ganz arg aus dieser BWLer-Schiene, die ein gewisses Modell an Wirtschaften versuchen überall abzubilden und dann den entsprechenden Wortschatz auch daraus benutzen. Und dann ist eben in einer bestimmten Perspektive ist alles, was du zum Betrieb eines Unternehmens brauchst, sind Ressourcen. Und der Typ ist dann auf dem Abstraktionslevel völlig egal, weil das ist ja nur Management. Ob ich jetzt hier Tische bestelle oder ob ich neue Software-Ingenieure bestelle, ist völlig egal. Ich bestelle ja Dinge. So, und genau dem will man ja hier entgegenwirken und sagen, ja, ist eben nicht, bei dem einen redest du über Menschen und du musst den Menschen auch mit allem, was er ist, akzeptieren. Ansonsten sollst du dir vielleicht einen anderen Job suchen und nichts managen, was mit Menschen zu tun hat. Und das andere ist halt gut, okay, wenn es halt Waren sind, die kann man auch zwei Wochen mal in der Ecke stehen lassen, wenn die Lieferkette gerade nicht passt. Das kannst du mit deinen Mitarbeitern nicht machen. Das
kannst schon machen, aber der ist darüber nicht so glücklich.
Wenn er dafür bezahlt wird, so wichtig, in der Ecke das zu stehen. Eindeutig
zu benennen.
Ja.
Ja. Okay.
Ja, und so irgendwie so kurzer Artikel. Ah, hier, die Flowchart ist hier auch im Artikel verlinkt. Ich weiß nicht. Entweder habe ich die beim ersten Mal lesen übersehen oder die ist nachträglich da noch reingekommen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr diese Flowchart konsultieren und dann wisst ihr Bescheid, was ihr benutzen könnt.
Schön.
Schön. Was denkt ihr, ist Dark Mode gut für eure Augen? Habt ihr überall Dark Mode enabled?
Nee.
Kommt drauf an.
Ich nicht, aber weiß ich nicht, ob der gut ist.
Und? Ich habe das Gefühl, es hilft, dass die Augen nicht so schnell müde werden.
Ja, CLDR.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Ist irgendwie so ein bisschen, er hat sich das halt auch gefragt. Und ja, irgendwie all diese Argumente, die für den Dark Mode sprechen, also es gibt irgendwie. Eben, dass es irgendwie einfacher zu lesen ist, dass es irgendwie weniger anstrengend für die Augen ist und so. Und dass es irgendwie Batterie speichert. Das macht auch keinen Sinn. Dass es weniger Energie braucht, weil halt die Pixel im Prinzip ja dunkel sind, was ja irgendwie nur für so einen sehr kleinen Teil und nur für einen sehr spezifischen Display-Typ, also für diese OLEDs und AMOLEDs, wenn es wirklich, wirklich schwarz ist, nur bei diesen braucht es ein bisschen weniger Strom wohl. Und sonst ist ja, spielt es eh keine Rolle. Und ja, so das TLDR ist wohl so, es kann in sehr spezifischen Umständen, kann es Battery Life verbessern. Also es kann tatsächlich ein bisschen Strom sparen, aber dieses, dass es angenehmer für die Augen ist und so, das ist irgendwie, da gibt es halt keine, gibt es nicht wirklich wissenschaftliche Studien. Also das kann man sich irgendwie einbilden und das Gefühl haben, dass es so ist und so, aber es scheint irgendwie nicht so wissenschaftlich unterstützt zu sein, dass das tatsächlich einen Unterschied macht und darum kann man gerade, also da kann man im Prinzip auch bedenkenlos auf auf Dark Mode verzichten. Beziehungsweise, was wohl ja tatsächlich was bringt, ist dieses, dieses Redshift oder Night Mode, wie es, glaube ich, bei Apple heißt. Ich weiß gar nicht, wie es bei Android heißt.
Dass der Blauanteil rausgenommen wird.
Genau, dass der Blauanteil herausgenommen wird, weil der Blauanteil im Licht dazu führt, dass das Gehirn halt irgendwie denkt, es ist immer noch Tag und dass man nicht schlafen gehen muss. Und wenn man halt irgendwie den ganzen Tag und auch gerade am Abend halt noch auf Displays schaut, verhindert es halt, dass man irgendwie müde wird, was dann irgendwie dazu führt, dass man schlechter schläft, was dann irgendwie halt tatsächlich eine Auswirkung hat. Das heißt, das sollte man vielleicht tun. Auf jeden Fall spannender Artikel. Und ich fühle mich bestätigt, dass ich hier eigentlich bis auf den Terminals, die tatsächlich irgendwie so ein dunkelblau auf mit grau sind, sonst überall habe ich irgendwie keinen Dark Mode mehr. Weil ich es irgendwie ein bisschen albern finde und meistens die Lesbarkeit halt irgendwie schlechter ist. In den Dark Modes. Und an vielen Orten das auch irgendwie dann schlecht unterstützt ist oder komisch. Und habe ich irgendwann aufgehört und scheint wohl so, dass die Wissenschaft das auch sagt, dass du kein
Vorteil. Aber das war jetzt auch nur irgendein Typ, oder?
Genau, das war halt irgendein Typ, der irgendwie Dinge zusammengetragen
hat. Okay,
also er hat schon hier irgendwie Studies referenziert. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es vielleicht Studien gibt, die das genaue Gegenteil behaupten und man irgendwie diesen Artikel nehmen könnte, das Gegenteil behaupten könnte und sich die richtigen Studien dazu raussucht. Dass, ich weiß natürlich nicht, wie vertrauenswürdig
also ob er jetzt eine Filterblase aufgebaut hat und mit einem Bias Belege gesucht hat oder ob er tatsächlich daraus Schlüsse gezogen hat. Ja.
Kann ich nicht sagen. So sehr interessiert mich das dann tatsächlich auch nicht, muss ich sagen.
Aber Borderlands 3 spielen.
Ja, man muss Prioritäten setzen, Markus.
Ja.
Ihr habt euch alle für Kinder entschieden, das sage ich nur, ist selber schuld.
Fair.
Fair enough. Richtig.
Da kann ich
Spiele spielen. Und das ist aber alles ist das jetzt alles auch Grund dafür, keine Kommentare mehr zu schreiben?
Puh. Ich weiß gar nicht. Ich hatte diese Diskussion mit jemandem und darum bin ich darauf gekommen. Weil der Artikel ist auch von 2019 und das Argument ist halt so ein bisschen, und das ist eine Ansicht, die ich teile, dass man halt Code so schreiben sollte, dass er verständlich ist, auch ohne Kommentare. Und wenn du halt einen Kommentar machen musst, um zu erklären, was das Ding jetzt gerade macht, dann ist dein Code scheiße und dann solltest du vielleicht deinen Code refactoren. Sage nicht, dass ich das irgendwie perfekt mache und dass ich nicht auch mal irgendwo Kommentare reinmache und so, aber so von der Idee her, was man machen sollte in der idealen Welt, ist halt irgendwie Code so zu schreiben, dass er halt verständlich ist und dass man halt irgendwie Funktionsnamen findet und das irgendwie so refactored, dass man den Code lesen kann und nicht irgendwie den Code liest und den nicht versteht und dann mit dem Kommentar irgendwie herausfindet, was das macht. Was ich durchaus sehe und was er ganz am Schluss dann, glaube ich, auch irgendwie noch sagt. Und das es gibt halt Kommentare, die irgendwie trotzdem noch Sinn machen. Und zwar ist halt das Wieso. Weil das Wieso siehst du häufig, also egal wie gut du deinen Code schreibst, das Wieso siehst du dem Code normalerweise halt nicht unbedingt an. Wieso du jetzt irgendwelche Dinge machst. Wieso diese Funktion wichtig ist oder was halt irgendwie, ja, was du irgendwie erreichen willst. Aber das was passiert, wenn du das halt irgendwie kommentieren musst, ist halt irgendwie blöd. Und das andere die anderen zwei Ausnahmen, die er hier im Artikel noch auflistet, sind halt irgendwie für Complex Expressions, also gerade so SQL oder Regex Statements, die kannst du halt einfach nicht so schreiben, dass sie verständlich sind, weil es halt die Sprache
und gibt das es. Andere für Perl, oder?
Ja, aber das ist ja,
also wenn du Perl schreibst,
ja, aber das ist ja Regex, oder? Das ist ja, Perl ist ja eigentlich nur Regex. Das ist ja, du machst ja da nur Regex und sonst ja nichts. Und ja, da sehe ich das auch durchaus, dass man da halt irgendwie beschreibt, was dieser Regex jetzt genau matcht oder warum. Und das letzte noch sind Warnings. Wenn Code halt irgendwelche Side-Effects hat, die halt nicht offensichtlich sind, dann kann das durchaus auch Sinn machen. Aber in den meisten Fällen, ja, sehe ich das halt auch so, dass man halt irgendwie versuchen sollte, Code zu schreiben, der für sich steht und für sich verständlich ist. Weil viele, viele Kommentare, die man halt irgendwie liest, sind halt häufig irgendwie sinnlos. Wenn die Funktion halt irgendwie get employees by status ist und da oben drüber steht, dass es halt irgendwie employees by status returned, das würde ich jetzt von der Funktion erwarten, dass sie das tut. Und wenn sie das halt nicht tut oder auch noch andere Dinge als irgendwie bei Status oder so macht, dann sollte das irgendwie im Namen ersichtlich sein. Und es ist halt auch irgendwie immer gefährlich, weil Code halt nicht läuft, wird halt nicht ausgeführt. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie häufig ich Kommentare lese, den Code anschaue und mir denke so, ja, kann es sein, dass der Code das mal gemacht hat. In der aktuellen Form tut er das halt nicht mehr. Ist halt so die klassische Kommentarlüge, wo halt irgendwie im Kommentar steht, so ja, macht irgendwie XY und in Wirklichkeit.
Angelogen.
Ja, in Wirklichkeit macht es dann halt irgendwie Z. Und was häufig auch irgendwie ein Grund ist, warum man Dinge anfängt zu kommentieren, ist halt irgendwie, Funktionen machen halt irgendwie mehr als etwas oder so. Und dann muss man irgendwie anfangen zu dokumentieren, was jetzt die verschiedenen Dinge sind, die sie macht. Aber dann sollte man vielleicht mehr seine Funktion haben. Oder Funktionen werden halt so groß und tun halt viele verschiedene Dinge. Auch dann, ja, sollte man es halt irgendwie vielleicht refactoren. Und es hilft halt irgendwie für die Lesbarkeit. Es wird ist halt irgendwie besser für die Testability, ist normalerweise dann auch einfacher zu refactoren und halt overall führt halt zu besserem Code. Und was führt das sonst noch? Natürlich irgendwie der Klassiker auch irgendwie ganze Blöcke, die auskommentiert sind von Code. Für das gibt's halt irgendwie Version Control. Kann man halt Code einfach rauslöschen, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Und wenn man ihn später braucht, kann man den halt auch aus dem Git wieder rausholen. Und wenn man kein Version Control benutzt, dann sollte man halt Version Control benutzen. Und was ist noch sonst noch so? Ah, To-Do-Comments sind halt so, ja, entweder macht man das oder nicht. Aber sonst
in größeren Codebasen ist es aber durchaus legitim, ein To-Do zu hinterlassen. Also, oder wenn man Refactorings macht, man kann nicht alles auf einmal machen.
Wenn sie, und, ich meine, wenn sie Value dann generieren, aber meistens generieren sie ja kein extra Value, sondern sie stehen einfach da und niemand wird sie jemals, also niemand geht halt diese To-Dos
genau
dann wirklich an.
Wichtig finde ich dabei, dass man ein Wer und Wann dran schreibt. Also wer hat den Kommentar gesetzt und wann? Das steht zwar auch in der Versionskontrolle, ist aber schon plastischer, wenn es direkt da steht. Und dann kann man auch sehen, aha, das war vor 6 Monaten, alles klar, da kümmert sich jetzt eh keiner mehr drum. Und oder man redet mal mit demjenigen, der ihn gesetzt hat, was da eigentlich los war.
Also so als Reminder, wenn man irgendwie noch dran arbeitet, fair enough, dass man sich denkt, so ja, das Problem gehe ich irgendwie später noch an. Aber wenn später wird halt häufig zu nie und dann kann man sie halt irgendwie nach einer gewissen Zeit auch einfach wieder rauslöschen. Also ich, ja, keine Ahnung, gibt da sicher sinnvolle Zeitframes, aber normalerweise, wenn du es halt irgendwie nicht in diesem Refactoring angehst, dann passiert es irgendwie nie mehr. Also, in diesem, wo du gerade halt irgendwie an diesem Teil des Codes rumarbeitest. Und der Nächste, der irgendwie dran arbeitet, entweder sieht er das auch so, dass das ein Problem ist, auch ohne das To-Do, und dann kann er das ja trotzdem angehen, oder ja, er sieht das halt irgendwie nicht, beziehungsweise wenn da dann halt das To-Do steht, dann sieht er, dass er ist halt unwahrscheinlich, dass das dann jemand angeht, wenn es nicht wirklich ein Problem ist. Und wenn es wirklich ein Problem ist, dann wird es halt auch gefixt, ohne dass dann To-Do steht. Das ist so ein bisschen der Punkt. Darum irgendwie weniger Kommentare, mehr guten Code.
Das ist doch ein schönes Schlusswort schon fast.
Oh, so romantisch.
Oh, genau. Aber du hast noch ein Video.
Muss ich wieder was drücken?
Nee, noch nicht.
Nee.
Oder?
Okay, es gibt noch ein Video, aber das ist, glaube ich, nicht von. Ist das von mir?
Achso. Ich glaube nicht. Dann. Nö. Wenn du nicht, dann weiter.
Ist einfach was drüber. Ich kann sein, dass von mir ist.
Ja,
ach so, das von letztem Mal noch.
Ja?
Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Ich sag's einfach nur: Justified Programming
Video.
Und jetzt könnt ihr euch das Video angucken und dann wisst ihr, worum es geht.
Genau.
Hat bestimmt was mit dem Kommentar davor zu tun.
Sehr schön. Dann kommen wir zu den Picks.
Klingt jetzt ziemlich related, ja.
Kannst du was
machen? Yep.
Picks.
Hab ich.
Picks. Haha.
Irgendwas mit Lib-C.
Hab ich irgendwas gepickt?
Die Lib-C?
Lib-C. Ich hab das gepickt. Cosmopolitan Lib-C. Und zwar ist das build once run anywhere C without DevOps. Was doch
okay.
Irgendwie, ich finde die Idee ganz lustig. Ich habe es irgendwie nicht ausprobiert, aber die Idee grundsätzlich ist C-Files so zu bauen, dass sie auf jeder Linux-Distro und Macs und Windows und FreeBSD und OpenBSD und so weiter einfach funktioniert. Dass du die so kompilierst und linkst, dass die auf allen Plattformen einfach funktionieren. Und für das haben sie halt...
Schönes, hehres Ziel.
Ja, für das haben sie halt eine C-Library gemacht. Und ich meine, Go macht ja im Prinzip auch sowas in die Richtung. Und sie haben das jetzt halt einfach mit C gemacht. Beziehungsweise halt, ja, sie haben eine Lib-C gebaut.
Du willst sagen, es ist Go ohne die Sprachfeatures von Go.
Genau. Wobei Go ja auch irgendwie
toll.
Einfach fancy C ist. Und ich meine, so grundsätzlich spricht
ja aber das ist wichtig, es ist ja schon wichtig, fancy zu werden an irgendeinem Punkt, so im Sinne der Evolution.
Kommt drauf an, wenn du...
Also, wenn ihr C-Fanat seid, dann macht es so, und wenn ihr lieber Go macht, dann macht Go.
Ja, das ja sowieso, aber...
Go oder No?
Go!
Also ich meine, ja, spricht jetzt nicht so viel gegen C, außer dass man halt Memory selber managt, was normalerweise nicht so gut rauskommt.
Ja, das lernt, glaube ich, jeder Student im Studium gar nicht
mal. Aber sonst, ich meine, ist halt irgendwie, ich finde das immer noch nicer, wenn Leute sowas machen, als wenn sie irgendwie diese 30 Docker-Container Docker Compose Kubernetes irgendwie Scheiße, die man sich aufsetzen muss, um irgendwie einen Block laufen zu lassen. Aber das so, ja, keine Ahnung, finde ich irgendwie sexier, irgendwie dann halt so ein Binary zu haben, das einfach überall läuft, als irgendwie überall dann Docker-Container laufen lassen zu müssen. Aber,
okay, das
ja,
lassen wir jetzt mal so stehen, oder?
Fairerweise muss man sagen, Go und so geht das wohl auch.
Go und so.
Passt dazu, würde ich noch mal ganz kurz die Entstehungsgeschichte von Docker hier als Bild mit reinbringen. Das kann man sich dann später anschauen.
Nice.
Ich verlinke das dann später.
Gut. Das wirst du bestimmt nicht vergessen.
Nein, ich werde es jetzt hier direkt rausgoogeln.
Sehr gut. In der Zwischenzeit machen wir hier mal weiter mit dem Fuzzy-Scan. Und zwar... Das ist sehr gut. Und zwar gibt es ja manchmal so Leute, die so arschig drauf sind und sagen, ja, dieses PDF musst du jetzt irgendwie ausdrucken, unterschreiben, einscannen und uns wieder schicken.
Ja.
Ja, und es ja, halt, ja, ja, ja. Niemand will das machen. Das heißt, was man macht, ist, es gibt ja all diese PDF und Bildbearbeitungstools.
Ja.
Und was man da machen kann, ist, man druckt sich, also man nimmt halt einmal seine Signatur als PDF.
Bild?
Braucht die, ja, man braucht irgendwie ein PDF davon, aber ja, im Prinzip kannst du irgendwie ein Bild machen, das ins PDF reinbauen und dann kann man mit diesem Tool, kann man irgendwie so XY-Koordinaten angeben, wo man gerne unterschreiben würde, das Dokument. Und was es halt macht, okay, ist das Original-PDF, es baut die Signatur da rein und es bearbeitet das PDF so, dass es halt aussieht, als wäre es gescannt. Also es macht so ein bisschen schräg, es macht so ein bisschen Rauch rein, wie das ein Scanner halt machen würde. Und
oh Gott.
Ja, würde ich sagen, wenn das jemand irgendwie braucht.
Ja, das ist ein super Tool.
Aber
okay, das
kommt mir
super
nice. Keine Lust.
Ich brauche das fast jeden Tag, aber ich ich brauche das Gefühl, brauche ich das jeden Tag. Ich habe das erst gestern wieder gemacht.
Ja, dann,
meine Unterschrift da irgendwo in so ein PDF reingekrepelt.
Kannst du ja vielleicht das nächste
kann
Mal.
Kann das mal auch mal. Ja, nächstes Mal, dass es auch noch so aussieht, als wäre es wirklich eingescannt.
Genau, ist halt.
Finde ich gut, ja.
Ist halt dann. Weil, ja, das Problem ist halt, du kannst ja schon in vielen PDF-Readers und so, kannst du ja direkt deine Signatur ins PDF einfügen und so.
Genau.
Aber das sieht dann halt immer zu gut aus. Du siehst halt, dass es im PDF unterschrieben ist und dann kommen halt wieder die Leute um die Ecke und sagen so, du musst das aber ausdrucken.
Ja, im Original. Die Diskussion hatte ich letztes Jahr auch ein paar Mal. Und ich meine, hallo, wir haben Corona. Ich gehe nicht ins Büro und leg dir das ausgedruckt. Ob ich das jetzt ausdrucke oder du, ist doch völlig egal. Aber ja,
genau.
Ja.
Genau,
wunderbar.
Auf jeden Fall super Tool und eigentlich, ich meine, die ganze Technologie ist irgendwie da, ist eigentlich, das konnte man irgendwie schon immer machen. Er hat das jetzt einfach in so ein praktisches Script rein, die ganzen Tools da reingebaut, dass man das irgendwie auf der Kommandozeile irgendwie mit ein paar Parametern irgendwie Dokument sagen kann, das ist meine Signatur und ich hätte sie gerne XY da, und da machst du dann meine Output-PDF wieder hin und fertig. Es hat einen ganzen Workflow einfach automatisiert.
Sehr schönes Projekt.
Sehr
plus
gute
eins
Idee.
Und Like.
Yeah. Kann das auch direkt per E-Mail verschicken und das heißt dann von einem Drucker versandt.
From Xerox, nee, aber, bla bla bla.
Ja.
Genau, von einem Xerox-Dokument.
Schön.
Nein, es kann es nicht, aber du kannst da bestimmt, ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen Shell oder so.
Danach dann noch das quasi hinzufügen, dass es dann von einem Xerox-Dokument heißt.
Also ich meine, das kannst du bestimmt automatisieren, das kannst du da in das Shell-Script reinbasteln, dass das am Schluss gleich
genau. Als Pull-Request machen, ja.
Genau. Gut, und dann habe ich, ich habe nochmal ein Pick. Und zwar der Inspire-Bot. Ist eine AI dedicated to generate unlimited amounts of unique inspirational quotes for endless enrichment of pointless human existence. Muss ich sagen?
Aha.
Finde ich gut.
Nice.
Findest du gut.
Finde ich gut.
Kann okay, gibt's den noch auf Deutsch?
Ich glaube nicht. Aber man kann sich da halt ganz viele.
Dann ist Panne.
Sinnlosen Sinnsprüchen. Mit schönen Bildern.
Outer space ends when Earth begins.
Aha.
Ja. Gut. Das ist halt ein bisschen AI. Hm. Bisschen irgendwie Bild und Ding zusammengepuppelt.
Aber dann passend dazu, mein Pick, ich nehme ganz kurz nach vorne. 15.ai, das ist eine Webseite, mit die quasi Text-to-Speech macht, aber mit bekannten Stimmen und AI und quasi irgendwie irgendwelche Modelle und was weiß ich, halt diesen ganzen Quatsch dazu. Ja, zum Beispiel kannst du hier von Portal die Stimme von GLaDOS nehmen und das dann aussprechen lassen.
Nice.
Und zusätzlich dazu kannst du quasi Sachen bestimmt sprechen lassen, also mit quasi im ARPA-Bait, also das ist quasi so ein, wie du es aussprechen sollst, und du kannst zu Inputs, wie heißt es, Gefühle quasi, also wie Sachen ausgesprochen werden, hinzufügen. Und das ist schon ganz schön nice, ey. Genau, das ist quasi 15.ai. Kannst du auch die HAL 9000 von 2001 im Space Odyssey nehmen oder von Team Fortress 2, den Spion zum Beispiel. Der hat eine lustige Stimme. Und es hört sich echt gut an, oder SpongeBob SquarePants. Es hört sich echt Hammer an. Also das geht gut.
Sehr gut.
Jo. So.
Cool, dann bin ich dran mit dem Pick, und zwar picke ich die Joplin-App. Die Joplin-App ist eine Applikation, die letztendlich einen Evernote-Clone baut, mit dem schönen Feature, dass es nicht in irgendeine Cloud geht, sondern man über seine eigene Cloud synken kann. Also WebDAV-Server kann man angeben, was bedeutet, man kann seine Nextcloud benutzen. Auch schön ist, dass es eine Markup-Language benutzt. Nicht die beste, es ist leider keine ASCII-DOM-Implementierung, sondern sie nutzen Markdown.
Für
uns ASCII-Art.
Panne. Ekelhaft, echt.
Ich sehe schon, ihr habt gelernt, sehr gut. es gab
direkt wegwerfen den Scheiß. Keinen
Hackergarten. Wir konnten noch nicht gucken, ob man den Renderer tauschen kann. Ich vermute fast, es ist mehr Aufwand, als einem lieb ist. Das ist für einen alleine wunderbar, um dann zwischen Tablet, PC und Handy die Notizen synchronisiert zu haben. Es gibt dazu sogar noch ein Nextcloud-Plugin, womit man noch Sachen wie Sharing aktivieren kann. Und glücklicherweise, aus meiner Sicht, ist das nicht so top gepflegt, sodass es mit der Nextcloud 20 nicht ganz klar ist, ob es funktioniert oder nicht gerade. Und parallel ist es wohl so, dass an einem eigenen Joplin-Server gearbeitet wird, was ich auch nicht so schön finde. Ich fände viel besser, wenn man dieses Nextcloud-Plugin weiter pflegen könnte, weil ich möchte eigentlich nicht noch einen Server aufsetzen, sondern fände das sehr geschickt, dass ich über das Programm, wo ich auch das Sharing und Sync mitmache, also in erster Linie Sync zurzeit, dann auch das Sharing machen könnte und die Freigabe an andere Leute. Bin aber noch nicht dazu gekommen, tiefer reinzuschauen, wie es denn jetzt gerade um dieses Plugin aussieht. Vielleicht nutzt ja jemand von den Hörern auch Joplin und hat ein bisschen mehr Insights dafür. Ja, was man natürlich nutzen kann, wenn man kein Nextcloud hat, Dropbox, OneDrive geht genauso. Wahrscheinlich die allermeisten anderen Cloud-Dienste auch, die einfach nur Dateien synchronisieren, weil das muss das Programm ja machen, wenn man es alleine benutzt. Es wird nicht so viele Fälle geben, wo er da in Sync-Probleme läuft oder Sync-Konflikte, wenn man als einzelner Mensch damit arbeitet.
Gut. Ich hatte das Ding auch schon mal, also die Webseite kommt mir bekannt vor, ich war da schon mal drauf. Aber ich habe dann irgendwie, ich schreibe dann doch meistens Markdown, weiß ich nicht, in VS Code und packe es dann entweder in mein Git oder in mein Nextcloud Client auf dem Desktop, und dann wird es auch synchronisiert und das ist gut. Aber ja.
Ja, genau. Es lohnt sich halt, wenn man das noch in Notizbücher organisieren möchte, wenn man Text vergeben möchte, wenn man dann da drin suchen können möchte, wenn man Bilder einfügen möchte über Copy und Paste. So Features sind da drin. Da muss man nicht. Für einzelne Textdateien ist es sicherlich Overkill, wenn man wirklich so ein Notiztool sucht. Ist es nützlich. Man kann sogar die Evernote-Exporte importieren, sodass eine Migration auch einfach gemacht wird an der Stelle. Ja, und es ist verfügbar für Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Also es ist wunderbar Cross-Plattform.
Das ist gut. So, dann noch was fast schon Tote der Woche wäre, aber es ist nur der Twitter-Account, der kaputt ist, oder was?
Ah, ja, es ist nur der Twitter-Account. Aber es wäre ja wirklich traurig, wenn man Leuten sagen würde, dass dieses Sci-Hub 85 Millionen Scientific Papers bereitstellen würde, einfach so, und man sollte das sicher nicht googeln, Und es wäre wirklich traurig. Weil Twitter hat den ihren Twitter-Account wieder mal deaktiviert, damit sie nicht so, damit man irgendwie, weiß ich nicht so genau warum.
Ja.
Okay. Aber ja, es wäre wirklich
schade. So ist.
Privacy is wrong. Genau. Es wäre wirklich, also da können wir jetzt auch im Podcast nicht drüber reden, dass sie da diesen riesigen Fundus von Daten irgendwie zugreifen könnt. Und solltet ihr auch gar nicht googeln unter keinen Umständen.
Sci-Hub darf man nicht googeln. Nee, Sci-Hub darf das man gar nicht. Das sind böse Leute, die ihr Wissen, anderer Leute Wissen einfach verteilen.
Einfach verteilen. Das ist wirklich.
Sci-Hub übrigens.
Sci-Hub. Heißen die. Wird geschrieben S-C-I.
Ja, S-C-I.
Genau, wie Sci-Fi. Genau. Aber das dürft ihr jetzt nicht googeln.
Nee.
Also später vielleicht. Wenn wir nicht zuhören.
Ja. Genau. Aber was ihr googeln dürft, ist die FOSDEM. Die findet auch dieses Jahr wieder statt, Anfang Februar. Diesmal natürlich rein virtuell. Ja, viel Spaß.
Nice.
So, dann hat jetzt.
Haben die auch so ein Work-Adventure aufgesetzt, so wie für einen Kompress? Das wäre ganz witzig.
Hab ich noch nicht gesehen, aber man kann ja sein, dass das noch kommt.
Na, bestimmt nicht. Sind doch viel zu faul. Nein, da ist bestimmt irgendwas Witziges. Die haben sich bestimmt irgendwas richtig Tolles ausgedacht.
Gucken wir mal.
Vielleicht auch so nachträglich nach den Talks, so Gespräche im Jitsi oder so.
Ja, Jitsi
das ist ja eigentlich immer ganz witzig.
Button oder irgendwas wird es bestimmt geben.
Gucken ja, wir mal. Genau.
Ja. Ja. Okidoki.
Okay.
Nein, dann jetzt noch 364. Noch. Ja, hat ja, mal jemand irgendwas?
Wir haben noch was.
Seit diesem ja.
Was denn?
Ja, Pine 64,
ja, irgendwas steht dir da noch. Erzähl mal, was hier Portable Soldering ja. Iron.
Ah, ja, pass auf, folgendes.
Warum will ich das haben?
Von Pine 64, von den Leuten, die diese Laptops, quasi diese ARM-Laptops gebaut haben.
Waren die nicht auch so Phones oder so?
Gibt es was Neues?
Haben die nicht
genau, auch, die auch die Phone das Pine so? Phone, genau, dieses, genau,
Pine Phone.
Das Linux Phone quasi, die haben sich noch anderen Themen angenommen, unter anderem einem Lötkolben aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, wie die Sachen zusammenpassen, aber das ist eine coole Sache, weil der Lötkolben USB-C hat und zwar mit Power Delivery. Das heißt nicht das schillige Quick Charge Müll, sondern USB-C mit Power Delivery.
Ja.
Und das ist mal okay. Hammer nice. Sehr schön. Und der hat quasi relativ viel Leistung, ist quasi ein TS100 in neu gemacht. Und ist gerade mal wieder zu bestellen. Also das ist quasi eine Zeit lang nicht bestellbar gewesen. Jetzt gibt's den gerade wieder, deswegen wollte ich das kurz einmal picken, weil ich find's cool und alle Sachen mit USB-C Power Delivery sind eh cool. Im Gegensatz zu diesen Müll-Quick-Charge-Sachen.
Ohne Power Delivery.
Ja. Ja, genau. 5 Volt. 5 Volt USB. Das ist halt Müll. Ja. Genau, aber der ist cool und der TS100, das ist ein cooler Lötkolben und kostet aber normalerweise ungefähr doppelt so viel. Deswegen ist der Preis jetzt schon nice. Wenn man vorhat, einen mobilen Lötkolben sich anzuschaffen oder einen, den man gut verstauen kann, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit.
Interessant.
Was genau, ist nicht alles
das war mein letzter Pick. Planeten. Ja, da sind wir auch
ja.
beim Ende von dieser kleinen feinen 10 Jahre Party sozusagen.
10 Jahre Party,
ja. Ja, auf die nächsten 10. Ich habe jetzt irgendwie kein Glas zum Heben und hier einen drauf. Also ich habe
leider auch nichts.
Ich habe Mate getrunken. Hilft das? Nee, nicht so richtig. Aber vielleicht haben wir dieses Jahr auch wieder die Chance, wenn wir uns schon nicht live sehen, dann uns live wieder zu betrinken, zu Vatertag oder so. Gucken wir mal.
Schauen wir mal, wie weit es geht, genau.
Genau, und absolut das Ziel, mindestens eine Sendung mehr als letztes Jahr zu machen. Da gucken wir mal.
Mit oder ohne den Ostkosten-Leuten.
Genau, kriegen wir bestimmt hin. Drückt uns die Daumen, schreibt in die Kommentare, was ihr so von dem neuen Intro haltet und sowieso und überhaupt. Und wir hören uns dann spätestens in 2,7 Wochen oder wie war das? Wie viel Sendung?
2,4.
2,4, spätestens 2,4 Wochen wieder.
Ja,
also.
2,39 Wochen. Wir müssen schneller sein.
Wenn die eine Sendung mehr, dann ja, müssen wir natürlich schneller sein. Aber alle zwei Wochen wäre natürlich schon wieder irgendwie ganz cool.
Ist das Ziel. Wir geben das mal als unser Jahresziel. Jahresziel aus, wie heißt es, wenn man sich neu vorsetzt?
Oh je, war das jetzt ein guter Vorsatz?
Ja.
Nee, das machen wir nicht.
Nee, das machen wir nicht.
Wir stellen das Jahr unter das Jahr des Binärgewitter. Okay. Und was das bedeutet, ist für jeden anders, aber wir machen hier keine harten Ziele, die wir nicht erreichen können.
Gut, dann wünschen wir euch bis dahin, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Der Gerät. Und dann bis in 2,4 Wochen. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.